Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit mir, Bastian, alias Fenris Board Games und...
mit mir, Phil, alias Dog People. Servus!
Hallo! Ja, heute sind wir nur zu zweit. Was heißt nur? So,
also ich Originalbesetzung. Meine, Originalbesetzung, der Chor, ja, das, der harte Kern. Genau. Aber die Brettgespräch-Mitglieder, Founding Crew etc. Genau. Also einfach mal wir beide, ist doch auch schön. Also genau. Die heimliche Zweisamkeit, die habe ich ja schon hier und da etwas vermisst. Weiß nicht, wie es dir geht, Basti.
Ja, mir auch. Ist ja auch mal schön wieder. Weil dann können wir auch ein paar Spiele mehr raushauen.
Genau. Und ich glaube, heute haben wir in der Liste auch nichts, was so wie beim letzten Mal zu einem, ja, Clash der Gemüter, also zumindest mal auf meiner Seite, führen könnte.
Ja, wer weiß, was du hast. Nee, ich glaube, das könnte ganz gut werden. Ah, weiß ich nicht. Obwohl, bei einem bin ich mir nicht sicher, weil ich nicht weiß, was du dazu sagst.
Na, okay. Ja, ist immer gespannt. Ja, ich habe es auch nochmal mit Gwent versucht. und ich habe mir extra The Witcher 3 nochmal reingezogen, tatsächlich. Und ich muss echt sagen, vielleicht muss ich das einfach. Es ist ein cooles Spiel, aber ich glaube, im Witcher 3 passt es mir einfach mehr. Ich weiß nicht warum.
Ja, ist ja auch vollkommen regelkonform, ne? Also, ich habe aber jetzt auch nochmal mit Leuten gesprochen, wie die das fanden, ne? Weil ich einfach nur mal heuern wollte, so generell. Aber die waren das alle so durchweg ganz gut, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt auch nicht, ne? Das waren jetzt.
Der Phil, der hat sich so aufgeregt. Oder, ach so.
Nee, ich habe nur gefragt, wie die es fanden. Ich habe nicht gesagt, dafür,
dass ich okay. Aber bei vier Leuten ist es noch nicht empirisch. Wir müssen das weiter aufziehen.
Ja, wir müssen das noch weiter. Also, schreibt uns bitte, wie ihr Gwent findet. Dann wissen wir es. Vielleicht kriegen wir so ein paar Zahlen. Nee, ansonsten war ich noch unterwegs auf den Kosmos-Pressetagen. Da reden wir aber erst am Ende der Folge noch, weil wir haben da auch einen Schnipsel aufgenommen mit dem Dirk von BGT. War ich dort und habe dann so 20 Minuten, so 15 bis 20 Minuten gequatscht. Das hängen wir dann hinten ein bisschen dran, aber da sagen wir noch was dazu. Und jetzt werden wir aber auf jeden Fall mit der Gespielt anfangen. Und dann darf jetzt in alter Manier der Phil anfangen.
Wuhu!
Schon lange her, ne, dass ich das sagen konnte.
Fast brauche ich ja jetzt eine Brettrunde, oder? Also,
ja, eigentlich nur. Ne? Wir kennen uns gar nicht mehr. Wir haben auch nie eine Brettrunde gemacht. Vielleicht müssen wir das auch irgendwann mal einbauen. Das machen wir erst nach dem Spiel.
Ja, aber es war vielleicht ein Gedanke wert, genau. Ja. Nee, sehr gut. Mein erstes Spiel ist, ich glaube, das Seichteste von heute. Und zwar handelt es sich um Tauschrausch von Feuerlandspiele.
Briefmarken sammeln.
Genau. Also mich hat das Thema ja erstmal total abgeturnt. Und es war dann, also was heißt abgeturnt? Ich habe es mir trotzdem besorgt, das Spiel, ja. Ist jetzt auch fast ein Jahr gefühlt rumgelegt, gab es ja schon zu letztem Jahr zum Spiel. Genau, aber eigentlich verbirgt sich hier ein wunderschönes kleines Plättchenlegespiel. Das denkt man gar nicht und es ist wirklich so angenehm, seicht, so ein leichtes Kennerspiel, würde ich sagen, oder Familienspiel plus. Und was machen wir? Wir spielen über mehrere Runden, da sammeln wir Briefmarken und auch andere Dinge wie Aussteller oder Spezialistinnen aus der Auslage. Und dann kommen wir in eine Handelsphase, bevor wir das Ganze alles auch entsprechend verbauen. Und am Ende der Runde machen wir Punkte. Das ist auch sehr schön. Da kann man sich auch noch aussuchen, was man wertet. Und ja, nach eben drei Runden kommt es zu einer Endwertung. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. So ziemlich, das waren die Regeln. Natürlich kommen ein bisschen mehr dazu.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja,
sag mal so, also es ist wirklich ein Plättchenlegespiel mit den klassischen Regeln. Du darfst nicht aus deinem Grid rausbauen, du musst da innerhalb drin bleiben. Es gibt dann eben auch so Dinge wie natürlich gelegt ist gelegt. Wenn es einmal gelegt ist, darfst du es halt nicht in der nächsten Runde nochmal umpuzzeln. Und wie machen wir denn letztendlich Punkte? Es gibt natürlich sind Briefmarken unterschiedliche Farben oder verschiedene Farben und wenn du die clusterst, dann kannst du dafür Punkte bekommen. Dann gibt es unterschiedliche Themen an Briefmarken und unterschiedliche Größen und das sind alles, es kann alles Teil von dieser Rundenwertung, Schrägstrich Endwertung sein. Diese Wertung am runden Ende, da liegen 4 aus. Du kannst sie dann innerhalb des Spiels dann in den 3 Runden aussuchen, 3 davon aussuchen sozusagen. Du kannst aber jede nur einmal werten. Also baust du immer so ein bisschen strategisch hin, wo du, ja, wie du etwa Punkte machen möchtest und wo du dann entsprechend deine Briefmarken hinbaust. Und am Ende gibt es dann ein großes, da kann jeder drauf hinarbeiten. Der große Kniff am Ende des Tages ist aber die Tauschphase. Denn du darfst dir nur eine Briefmarke oder einer der Objekte, die du eingesammelt hast, darfst du dir reservieren. Das dürfen aber keine Spezialmarken sein. Da gibt es schöne Spezialmarken, die sind so goldgeprägt. Das sieht schon sehr schick aus. Die darfst du auf jeden Fall nicht machen. Es kommt noch ein Clou. Es gibt nämlich in der Auslage, wenn man in der Sammelphase ist, da sind die Briefmarken entweder aufgedeckt oder eben auch nicht. Heißt, wenn du die nimmst, kannst du dir die kurz natürlich anschauen, weil du hast die jetzt genommen, aber du legst die quasi wieder vor dich so hin, wie du sie aufgenommen hast, also entweder verdeckt oder nicht. Und dann machst du exakt 2 Pakete. Das eine wird dann von irgendeinem anderen Mitspieler genommen, das andere darfst du dann zu dir ziehen. Also musst dir dann halt überlegen, was möchte ich haben, beziehungsweise musst du das so ausgeglichen irgendwie anbieten können, dass du auf jeden Fall dich selbst nicht schlechter stellst, auch wenn es hier und da ein bisschen diesen Ärgermoment gibt. Ah, eigentlich wollte ich, dass du das andere nimmst, was auch immer. Das kann passieren, gehört aber eigentlich, ist ein schöner Aspekt von diesem Spiel. Ja, und dann puzzeln wir das entsprechend ein und werden es am Ende der Runde, das 3-mal. Und dann bist du schon am Ende des Spiels. Das Spiel ist total unaufgeregt, es macht Spaß. Es ist wirklich, also ich komme da runter, ja. Also das war wirklich sehr entspannt, dieses Spiel zu spielen. Das Thema merkst du am Ende des Tages nicht wirklich. Du guckst halt nachher auf Farben, auf Plättchengröße und auf Plättchenthema, um es entsprechend zu werten. Und ja, meine Große hat das auch wunderbar mitspielen können. Es ist relativ schnell erklärt. Gefühlt hatte ich aber schon ein bisschen Hürde, das am Anfang zu erklären, weil man irgendwie was bisschen anderes erwartet hat. Zumindest ging es bei einer Gruppe so. Als es aber dann drin war, gab es eigentlich keine Regelfragen mehr über das Spiel. Und ja, es ist ein schönes, kleines Familienspiel plus ein leichtes Kennerspiel, was man sich echt mal auf den Tisch setzen kann. Es hat meines Erachtens dann doch große Konkurrenz da draußen. Aber ja, uns hat's gefallen. Ich würde an der Stelle tatsächlich eine 7 geben für ein schönes, stabiles Spiel. Kann man von 1 bis 5 Personen spielen. 20 bis 60 Minuten dauert es. Ab 14 Jahren ist übertrieben. Im Deutschen ist es ab 10. Und Schwierigkeitsgrad ist 2 von 5. Gefühlt ist es aber etwas leichter. Genau. Von Paul Salomon und Artist ist Connor Gillette und im Englischen rausgekommen bei Stonemaier Games, hat entsprechend auch die Qualität, hat ein kleines Insert etc. Das, ja, ist alles, fühlt sich schön an, schaut schön aus und ja, ich kann dem tatsächlich was abgewinnen. Also nicht, dass ich jetzt hier der Briefmarkensammler werde, ich bleib bei Brettspielen, ja. Aber es hat mir gefallen. Also, ja, kann man machen. Ja. Ich weiß nur nicht, frag mich in 2 Jahren nochmal. Ich weiß nicht, ob ich mich an das Spiel erinnere, aber es ist ein schönes, stabiles Spiel. Machst auf jeden Fall nichts falsch.
Nein, das auf jeden Fall nicht.
Hast du es denn gespielt?
Ja, habe ich gespielt. Ich habe es auch hier. Habe es damals öfters gespielt. Jetzt, wie du sagst, mit ein paar Jahren. Jetzt spiele ich ein bisschen weniger. Also eigentlich gar nicht mehr im Moment. Aber das liegt auch daran, weil mir auch Zeit fehlt einfach. Aber ich würde das unterschreiben mit der 7. Ist ein stabiles Spiel. Ich hätte auch nie gedacht, dass Briefmarkensammeln dann in der Hinsicht Spaß macht, ne? Weil ich bin jetzt auch nicht so der Briefmarken.
Ja, aber komm, das Thema ist echt zu vernachlässigen. Du guckst am Ende des Tages noch dann Form etc. nach Farben. Also
ein das bisschen, ist fast schön. The Gallery in hier, wie heißt das?
The Gallery ist also
Art Gallery, ne?
Hier Art Society, oder?
Art Society ist das, genau.
Genau, dieses mit den genau. Da würde ich aber tatsächlich das hier bevorzugen, weil da hast du diese diese Beat-Phase hier finde ich etwas spannender als bei Art Society.
Das stimmt, die mochte ich auch nicht ganz so, die Beat-Phase, obwohl es so von der Optik her und mit diesen kleinen Bildchen da fand ich
Art Society. Ja, also, Art Society sagen, hat auf jeden Fall, sag mal, das größeren Sex-Appeal, ja, genau. Fällt eher auch auf. Gibt es ja auch jetzt gerade wieder, glaube ich, als Kickstarter oder GameFound-Kampagne.
Ja, genau.
Nochmal in einer Deluxe-größeren Version. Genau. Das Tauschrausch kommt ein bisschen, ja, beiger daher. Ja, ist halt aber, ne? Ja, ist aber, finde ich, das bessere Spiel von beiden. Aber
auf jeden Fall ist ein schönes Plättchenlegespiel, das auf jeden Fall, ja. Kann ich auch so unterschreiben. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Also so gesehen. Ich war auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das ist einfach die Erwartungshaltung. Also ich bin auch ich habe es mir initial gekauft, Stolmeyer Games, der bringt eigentlich meistens keinen Schrott raus, ja.
Genau, so war es von mir.
Und dann hatte ich es gekauft. Und dann hat es in der Ecke verstaubt. Jetzt habe ich den Urlaub genutzt, mal zu spielen. Ich meine, ich habe wirklich, das sind jetzt alles, also ich habe jetzt, das ist eine Halbneuheit. Ich habe noch ein älteres Spiel, was jetzt jahrelang bei mir gewartet hat, und dann noch ein neueres Spiel. Also ich habe jetzt irgendwie versucht, jetzt mein Backlog, mein Pile of Future Happiness so ein bisschen abzuarbeiten. Ja, ist mir dann doch ganz gut gelungen, glaube ich. Genau.
Das ist auch gut.
Dann mach du doch mal weiter.
Ja, dann mache ich weiter. Ich mache jetzt ein paar Spiele, die erst auf der Spiel rauskommen, und fange mit einem Spiel. Ich meine, das ist jetzt passend zu den Pressetagen, deswegen habe ich natürlich einige Spiele gespielt. Und unter anderem war da drunter Wildwuchs. Und Wildwuchs ist eigentlich was ist es? Ein Spiel, wo wir versuchen, unsere Wildblumenwiese zu erblühen, also zu lassen. Und das schaffen wir, indem wir Blumen, also jeder bekommt eine Blume vor sich liegen, hat eine Blume vor sich liegen ganz am Anfang. Dann haben wir in der Mitte so eine Auslage, wo unterschiedliche Farben sind. Blau, grün, manche sagen da weiß, orange, rot oder lila. Und dort liegen dann unterschiedliche weitere Blumenplättchen. Dann wählen wir eine von diesen Plättchen aus, nehmen die zu uns, legen dort unten auf die unterste, also sind so Punkte, ne, so ein kleiner Weg bis zur Knospe hoch, der sich vom Stängel bis zur Knospe erstreckt, und da musst du halt mit dem Samen hochklettern. Und wenn du über den letzten Schritt gehst, dann erblüht deine Blume und du kannst sie halt in deine Wiese stecken. Das war ganz cool gemacht. Du hast nämlich so ein kleines, ja, Tableau, Plättchen, so ein Dreieck, was da ist, zusammengefaltet, und da steckst du die rein, und dadurch sieht es wirklich aus, als würde das eine kleine Blumenwiese erstrahlen. Das ist ganz cool gemacht. Und wenn wir das nämlich diese von dieser Auslage nehmen, dann ist die Farbe da drunter, und dann dürfen alle, also wirklich von allen Leuten am Tisch, genau diese Farbe von den Blumen wachsen. Also dann darf jeder seinen Samen einen Schritt nach vorne gehen. Danach kommt eine Pfeilphase. Diese Pfeilphase gibt dann Sonderfähigkeiten. Zum Beispiel hast du dann entweder einen Schmetterling, eine Raupe, einen Grashüpfer, Ameise, Biene oder eine andere Farbe. Und das zählt dann nur für dich. Dann kannst du nämlich da drauf gehen. Dann kannst du entweder deine niedrigsten Samen von deinen Blumen einen nach oben setzen. Oder deine höchsten Samen, der am weitesten ist, einen nach oben setzen. Oder du kannst eine Ameisenstraße bauen mit unterschiedlichen Ameisen auf diesem Plättchen. Die darfst du dann später überspringen. Dadurch ist deine Blume schneller fertig. Dasselbe geht mit den Bienen. Nur die Bienen, die wollen nicht alle auf einer Blume sein. Die verteilen sich auf alle anderen Blumen. Deswegen kannst du die nicht wie so eine Straße nach oben machen. Da hast du eine vereinzelte Bienen drauf. Oder der Grashüpfer, der springt einfach von dem einen Grashüpfer zum nächsten Grashüpfer. Ist eigentlich sehr thematisch, das Ganze. Und ja, der Marienkäfer, der gibt dir einfach eine weitere Blume. So, das heißt, du darfst maximal 5 Blumen vor dir liegen haben. Wenn du die, dann hast du nämlich keinen Samen mehr. Wenn die voll, dann voll. Dann darfst du auf der Wiese oder aus der Auslage nur noch sagen, ich möchte, dass rot wächst. Dann nimmst du ja keine Blume zu dir, weil die Blumen, dieser Stapel, wenn der leer ist, wird das Ende eingeleitet und dann ist halt Schluss, und deswegen kannst du dann in dem Moment keine Blume ziehen. Ja, das ist ganz cool, weil das ist halt so ein Kombo-Spiel. Also du triggerst alles hintereinander, weil zum Beispiel, wenn du dann auf weiß sagst, du wächst, dann gehst du einen höher, triggerst damit vielleicht deine blaue Blume, die dann wieder einen Schritt weiter macht, damit machst du dann vielleicht der niedrigste dafür höher. Wenn du dann zwei unten auf den niedrigsten hast, dann dürfen die hochziehen. So, und so kannst du richtige, schöne Kombinationen ausführen. Musst dir das aber auch erstmal richtig zusammenpuzzeln, damit du das auch hinkriegst, weil, also ich bin gnadenlos in der ersten Partie untergegangen. Grüße gehen raus an meine Runde, weil die hatten, glaube ich, alle so am Ende, weil zählen als Punkte zählen die Blumen, die du eingepflanzt hast, so. Und dann hatte, glaube ich, der Höchste hatte 11, der andere 10 und dann einer hatte 9 und ich hatte 6. Ich kam irgendwie nicht hinterher, ich habe mir da nicht so viel Triggerpunkte geschaffen. Aber ich muss sagen, es ist schlicht in der Hinsicht, also super schnell zu lernen, aber es macht Spaß. Das einzige Kritikpunkt, muss ich sagen, klar, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass du das in diese 3D-Aufsteller stecken kannst, die Blumen. Die sind halt so papierähnlich, also ne, so ein bisschen so wie Karten, die ein bisschen laffer sind. So, weil die müssen ja dünn sein, sonst kannst du die da nicht reinstecken. Die sind nicht aus dicker Pappe. Und das ist so ein bisschen, fand ich, ja, schwierig, aber einfach den Umständen, damit es schöner aussieht und du sie in diesen 3D-Aufsteller stecken kannst, sonst funktioniert es halt nicht. Deswegen gehört halt dazu. Ja, ansonsten fand ich richtig cool. Es gibt auch Joker-Plättchen, so Regenbogen. Damit kannst du einfach pro Regenbogen-Plättchen darfst du einen Schritt höher gehen bei irgendeiner Blume. So, das darfst du jederzeit in der Pfeilphase machen. Ja, und diese Pfeilphase machen auch alle gleichzeitig. Das ist nämlich auch das Gute, weil jeder ist eigentlich immer dran. Und das ist eigentlich cool. Nur einer entscheidet halt die Farbe am Anfang, die ausgelöst wird. Aber alle anderen dürfen mitmachen. Und auch die Pfeilphase, wenn du dann wieder auf irgendeinen Pfeil gekommen bist, dürfen alle gleichzeitig mitmachen. Und das ist cool, weil immer alle was zu tun haben. Außer es ist wirklich so ganz am Anfang und du hast nur Orange und alle anderen noch nicht, dann ist es halt so, aber später,
ja, das ist immer schön, wenn man kaum Downtime hat in der Hinsicht, dass man genau. Halt auch immer beschäftigt bleibt.
Genau, und das ist eigentlich das Coole daran. Ja. Also hat mir sehr gut gefallen und ja, muss ich sagen, also meine Frau hat es auch sehr gut gefallen, gleich auch schon mal vorweg. Ich habe es nämlich hier dann auch zu Hause gleich noch mehrfach gespielt. Dementsprechend, ja, cooles Ding. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Vor allen Dingen die Leute, die gerne so auf so Trigger-Elemente und so Kombinationen stehen und halt eher seichtere Spiele, weil es ist ja schon eher ja ein leichteres Spiel, aber trotzdem ist es ab 10. Ne? Also klar, ich gebe mal die Werte ganz kurz durch. Also die Daten, 2 bis 5 Spieler, 30 Minuten, und das stimmt, also brauchst du nicht viel länger, 10 plus. Ja, eine Wertung gibt es noch nicht, weil ist ja sehr neu, kommt ja erst auf das Spiel. Und Designer ist Kaspar Lapp und Artist Fahri Maulana, genau. Publisher, rausgekommen bei Kosmos. Oder kommt raus bei Kosmos. Gutes Ding, meine Wertung wäre hier 7,5, würde ich sagen. Also ist auch ein solides Ding. Also ja. Find ich gut, macht Spaß. Ob das jetzt ne, ein Jahr lang hält, weiß ich nicht, aber jetzt unterhält es mich. Deswegen 7,5. Genau.
Ja, cool.
Gutes Ding. Ja, das
war. Ja, da hatte ich ja noch nicht das Vergnügen, das werde ich dann nachholen müssen. In 3 Wochen. Es ist nicht mehr lang hin.
Ja, ist ja wirklich nicht mehr lange.
Ja, es ist Wahnsinn. Ich fiebere schon. Na, ich kann kaum schlafen.
Nacht schon so. Nein, das wollte ich kaufen.
Das war das letzte Nein. Auf ihn ja, mitgebracht. Genau. Okay, nein.
Stimmt, dann kannst du zu Yellow dieses Mal selber laufen und hier deine Spiele da holen.
Stimmt, wobei ich glaube, die haben noch gar nicht mehr.
Haben was die noch nichts Neues?
Nee, also ich hab sonst alles. Außer die haben das Muhammad Ali und Bruce Lee Set.
Ah, siehst du, geht schon wieder los.
Ja, FOMO.
Ja, genau. Ja, gut, dann bin ich damit durch, dann darfst du da.
Ja, wir rushen heute durch, das ist richtig, ne? Wir haben Bock. Da mache ich doch gleich weiter mit einem Spiel, was jetzt schon 5 Jahre bei mir im Regal steht. Da rede ich nämlich von Paladine vom Westfrankenreich, das Spiel von Schwerkraft, also ursprünglich von Garfield Games. Ich habe das mal solo gespielt, angespielt damals. Am 2.10., also fast auf den Tag genau, vor 5 Jahren. Und habe es jetzt mit meiner Frau im Urlaub gespielt. Ja, Wertung kommt gleich. Was, also es ist von der Westfrankenreich-Saga. Ich bin ja ein großer Fan von Architekten des Westfrankenreichs, was ja so tatsächlich so wirklich ein schönes Kennerspiel ist mit so 2, 3 Kniffen, was mir wirklich super gefällt. Dir nicht.
Nein.
Paladine ist ein Ticken schwieriger, also sag mal komplexer. Es ist auch viel länger, kommen wir auch noch dazu später. Hat aber doch den ein oder anderen interessanten Kniff. Was machen wir? Wir bauen unsere Stadt aus, verteidigen diese gegenüber Barbaren, einfallende Barbaren. Und versuchen am Ende des Tages Punkte zu machen. Es ist eigentlich fast schon ein Ressourcen-Sammel- und Tauschspiel gegen Leistenschritte. Aber ja, die coole Sache daran ist, du hast ein Deck an Paladinen für jeden Spieler gleich. Und du ziehst immer 3 Stück davon am Anfang jeder Runde. Wir spielen, lass mich nicht lügen, 7 Runden, genau. Und so gut ist mir das in Erinnerung geblieben, siehst du. Wir spielen 7 Runden und in jeder Runde dürfen wir uns dann halt, wie gesagt, diese 3 Karten ziehen und wir suchen uns eine davon aus, die wir offen auslegen. Wir suchen uns eine davon aus, die wir wieder aufs Deck legen und eine, die wir quasi unters Deck legen. Also die wirst du wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil diese Paladine haben unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Symbole drauf, die du dann wiederum brauchst für bestimmte Aktionen. Die Hauptgeschichte, die uns hier treibt, ist erstmal, dass wir ähnlich wie bei Architekten von Westfrankenreich, da gibt es ja diese Tugendleiste, hier haben wir gleich 3 Leisten oder 3 Dinge, auf die wir aufpassen müssen, das ist Einfluss, Glauben und Stärke. Die brauchen wir, um bestimmte Gebiete zu erreichen, um dort die Aktionen auszuführen. Ne? Je höher du da bist, desto weiter kannst du dann entsprechend gehen. Und jetzt gibt es dann eine Reihe an Möglichkeiten, wie du dann eben dein Tableau entwickeln kannst. Um das zu tun, sammelst du erstmal von deiner Paladin-Karte die dort angegebene Anzahl und Farben von kleinen Miepel-Gehilfen. Da gibt es eben verschiedene, so ein Rot, Lila, Blau, Grün, Weiß etc. Die brauchst du dann eben auch, um bestimmte Aktionen auszuführen. Und du suchst dir am Anfang der Runde auch noch eine zusätzliche Karte aus, und die da entsprechend auslegen, um da noch eine Handvoll, also ich glaube 4 Stück Miepel zu bekommen. Wir merken uns mal die Farbe Lila, das sind nämlich die Gauner, die Diebe, die sind Joker, die kannst du als alles einsetzen, das ist ganz lustig, aber es hat auch einen Malus, auf den man dann teilweise auch hinarbeiten kann, denn es ist wiederum ein Aspekt aus dem Architektenspiel wieder drin, und zwar das sind die Schuldscheine, die man ja auch wieder zu Punkten verändern kann. Genau, was machen wir? Wir können unsere Aktionen billiger machen, dass man entsprechend weniger Arbeiter braucht. Normalerweise braucht man, sag mal, bis zu 3 Arbeitern, um eine Aktion auszuführen. Durch Entwickeln ersetzt man einen Arbeiter durch so ein Häuschen. Dann musst du nur noch 2 einsetzen. Also gegen Ende des Spiels, wenn du das entwickelt hast, dann kannst du viel mehr Aktionen entsprechend machen. Du kannst rekrutieren. Das sind einfach wie die Gehilfen oder die Gesellenkarten aus Architekten. Die geben dir da auch nochmal die Möglichkeit, einen Sofortbonus zu bekommen oder gegebenenfalls eine Regeländerung. Dann sammelst du auch Geld, du sammelst auch Nahrung. Das brauchst du dann entsprechend alles, um Aktionen auszuführen. Welche Aktionen sind das? Du kannst deine Stadt befestigen, also Mauerkarten anlegen. Du kannst deine Mönche entsenden, wenn du genug Glauben hast, um zusätzlichen Bonus zu bekommen. Also du tauschst quasi das in Bonus um. Du kannst besetzen, das ist dieselbe Aktion, bloß eben nicht mit Glauben, sondern eben mit Stärke. Man kann sich lossprechen. Das ist hier und da bis wichtig, um wieder an zusätzlichen Aktionen zu kommen. Wir können Karten angreifen. Da gibt es so Kriegerkarten. Die kannst du entweder vertreiben, indem du sie angreifst, oder du kannst sie konvertieren. Dann bekommst du die entsprechend auch mit seinem Bonus. Und dann kriegst du dann entsprechend auch dafür Siegpunkte am Ende. Ein lustiger Aspekt des Spiels ist noch die Steuer. Die nimmst du dir. Also du zahlst keine Steuern, du nimmst dir die Steuern, und es gibt nur eine gewisse Anzahl an Münzen in diesem Steuerbereich. Sobald die komplett leer ist, dann kommt es von der Inquisition, und derjenige, der am meisten Verdachtskarten hat, und jetzt kommen wir wieder zu den Dieben, diese lila Miepel, die willst du ja irgendwie, weil die für alles einsetzbar sind, also hast mehr Flexibilität, aber du bekommst dafür auch Verdachtskarten, und der am meisten hat, bekommt dann eben auch einen Schuldschein. Der darf dann welche dann wieder weg, also darf die Verdachtskarten wieder halbieren, die Anzahl, die er hat, und den Rest wieder weglegen, damit wieder die Schatulle aufgefüllt, und bis es dann halt zur nächsten Inquisition kommt. Genau. Und das machen wir mindestens 2 Stunden lang. Bauen wir quasi unsere Stadt da entsprechend aus, versuchen dann immer unseren Einfluss, unsere Stärke etc. nach oben zu pushen, damit man eben in weitere Felder reinkommen kann und eben an die Boni, die man haben möchte, kommen kann. Ja, und es ist eigentlich nichts anderes als so ein Leisten, und das hat mich tatsächlich gestört, und dabei liebe ich Leistenlaufen, aber da ist es irgendwie, du hast gefühlt immer das Gleiche gemacht, dasselbe gemacht. Die Aktion, wie gesagt, ne, entsenden oder besetzen ist so ziemlich dasselbe. Das, beim einen entsendest du den Mönch, bei dem anderen, da brauchst du ja Glauben, und beim anderen besetzt du, und dann machst du ein rotes Häusel auf genau dieselbe Area, und dafür brauchst du halt Stärke. Und ja, es fühlt sich so ein bisschen repetitiv hier und da an. Es gibt zwar doch 1-2 Momente, wo man sich freuen kann, ja, ich mache das so und so und so, und dann habe ich noch eine weitere Aktion mir aufbauen können. Das fühlt sich dann schon gut an, aber es hätte keine 7 Runden gebraucht, weil das Spiel wird dann schon lang. Zu dritt möchte ich es gar nicht spielen, zu viert, geschweige denn zu viert. Das ist schon fast ein 2-Personen-Spiel, weil, ja, alles, was über 2 Stunden ist, das ist dann halt auch ein zeitliches Commitment an der Stelle. Und es hat für mich das Ganze etwas weniger getragen. Also das Thema war weg, obwohl es ja schön ausschaut. Und ich finde Architekten des Westfrankenreichs viel interaktiver, weil du hast hier fast keine Interaktion. Viel lustiger, teilweise auch gemeiner. Da passiert was am Tisch, ja. Da bist du auch immer so, hoffentlich nimmt niemand mir die Karte weg, hoffentlich nimmt man niemand die Arbeiter weg. Ne? Das fehlt hier alles. Das ist einfach nur ein anderes Spiel mit demselben Thema, mit 2-3 Elemente, damit man sagen kann, okay, hier Schuldscheine, ne? Das hattest du auch in einem anderen Spiel. Es war mir dann zu wenig. Ich komme schon fast zum Schluss, dass dieses Spiel für mich nicht gut gealtert ist. Also ich fand es, ich habe gerade meine Bewertung von vor 5 Jahren angeschaut, ganz cool. Da habe ich tatsächlich eine 8 gegeben. Mittlerweile wäre das für mich maximal eine 7. Eher, schon fast eher runter auf eine 6. Also es hat mir...
Ist aber abgestürzt.
Tatsächlich abgestürzt. Also es hat mir dann nicht mehr so gefallen. Also jeder der Garfields Games mag und auch diese Westfrankenreich-Reihe mag, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Es ist bei Gott kein schlechtes Spiel, ja. Es macht Spaß, sich da was aufzubauen, aber irgendwie das Gefühl, dass es sehr repetitiv ist, wie gesagt. Wie ich jetzt gerade, ich wiederhole mich auch. Ja, für mich, mit der Fülle an Spielen, die ich gerade habe, und ich versuche ja gerade mein Backlog zu reduzieren und auch meine Sammlung ein bisschen zu streamlinen, ist das tatsächlich ein Titel, der jetzt gehen wird bei mir. Also ich würde dem trotzdem eine 7 geben. Also ich gehe jetzt von 8 runter auf 7, weil es ein stabiles Spiel ist. Sollte man sich mal angeschaut haben. Aber es ist für mich auf jeden Fall etwas, was jetzt gehen wird.
Okay.
Genau. Also gehe ich nochmal die Dinge durch. Paladine des Westfrankenreichs, 1 bis 4 Spieler, 90 bis 120 Minuten, ab 12 Jahren. Schwierigkeit 3,7 von 5. Natürlich von SJ McDonald und Shem Phillips designed. Artist niemand geringeren als Mihajlo Dimitrievski. Und rausgekommen im Deutschen beim Schwerkraft Verlag. Dann bist du dran.
Ja, ich habe es noch nicht gespielt.
Max Sam.
Nein. Ich habe aber auch die Architekten des Westfrankreichs verkauft. Also aus
den ja, aber warum magst du das Spiel nicht?
Weiß ich nicht. Irgendwie, also es kann auch sein, dass es zu zweit fand.
Nee, zu zweit ist es nichts.
Siehst du, das meinte genau, ich. Und das, ich habe damals, als ich das hatte, viel zu zweit gespielt und dementsprechend hat uns das ein bisschen vergurkt. Heutzutage würde ich es dann natürlich auch mit mehreren Leuten testen, aber damals hatte ich halt dann, haben wir es nur zu zweit gespielt und das war halt doof. Und dann haben wir gesagt, es muss ausziehen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Zu zweit ist es einfach nicht die Perle, die es ist. Ist ja gut, ist wie bei Wasserkraft auch. Ne?
Ja,
zu zweit ist es halt auch nicht. So gut, ja. Da brauchst du halt mehr. Genau.
Ja, ist auch. Heutzutage würde ich das auch anders sehen, aber wie gesagt, ich müsste
es. Ja, aber also bei mir ist es ja auch so, ne? Die meisten Spiele müssen für mich auch für zwei Personen funktionieren, weil das der Haupt-Use-Case, den ich ist. Natürlich hat man da seine Spielgruppen etc. und dann kommt das auch natürlich dort auf den Tisch und wir haben da alle Spaß dran. Aber der Haupt-Use-Case ist genauso wie bei dir, ne? Das ist dann halt irgendwie unter der Woche abends spielen.
Genau.
Kommen darf maximal 1,5 Stunden sein. Darf nicht so kompliziert sein, vielleicht auch nicht zu seicht sein, also irgendwas schön in der Mitte, ne? Entscheidungsspielraum, nicht irgendwie durch Würfe geführt, ja. Oder nur Glück geführt und zwei Personen tauglich. Ne? Das ist halt der Haupt-Use-Case, ja.
Ja, stimmt. Und apropos zwei Personen spielen.
tolle Überleitung.
Mein nächstes Spiel ist Four Planets. Four Planets ist auch ein Spiel von Kosmos. Und das konnte ich jetzt auch antesten und muss sagen, es ist cool. Also, was machen wir in Four Planets? Four Planets ist ein Spiel, in dem wir Spezialistenkarten versuchen anzuwerben. Wir haben einen Spielplan. Eigentlich ist das so ein kleiner Streifen, wo der Ansatz von 4 Planeten drauf ist und darunter werden immer je 2 Spezialistenkarten pro Planet gelegt, sodass man dann halt da 16 Karten liegen hat. Dann werden oben drüber verdeckt auch nochmal 4 Karten gelegt über diesen Spielplan und dort Erkundungsmarker hingelegt. Diese Erkundungsmarker, je Farbe, also weiß und schwarz gibt es, darf man sich auf seiner Seite angucken, einmal diese Karte hochheben und gucken, welche Farbe man hat. Weil das ist das Wichtige. Umso häufiger diese Farbe in diesen 4 Karten oben vertreten ist, umso höher ist der Bonus, den du für jede Karte dieser Farbe in deiner Auslage später bekommst am Ende des Spiels. Und du weißt ja nicht, was die anderen 3 Karten haben und dementsprechend versuchst du, die auch noch zu erkunden mit deinem Marker. Dann kannst du nämlich weiter voranschreiten, damit er halt weiß, was du noch kriegen müsstest oder was halt sinnvoll wäre. Wir spielen das ganze Spiel über 5 Runden. Das heißt, was machen wir? Wir bieten eigentlich ein wenig auf diese Spezialisten, indem wir Raumschiffe haben. Ja, und das ist halt... Also,
er kommt ins Stocken. Ja. So nach Motto, sehr thematisch.
Ja, es gibt Raumschiffe. So kleine Raumschiff-Holzteile. Das fand ich eigentlich ganz cool. Wir müssen dann Raumschiffe auslegen, haben je 4 am Anfang. Es gibt insgesamt 7, das heißt 3 liegen noch draußen. Die kann man noch dazu bekommen im Laufe des Spiels. Wir legen unter die Kartenreihe, die wir gerne hätten, wo wir eine von wählen möchten. Also es geht ja Grunde genommen davon, aus welcher Auslage möchtest du eine Karte und welche möchtest du haben und möchtest du der sein, der sie als erstes wählen darf. Weil, wie in einem Beat-System ist es halt so, du legst unten drunter, musst du sagen, wie viele Teile du von deinem Raumschiff ineinander steckst und da drunter legst. Wenn du es nämlich unbedingt haben willst, tust du vielleicht schon 2 Teile dahin, kannst dann aber natürlich aber nicht mehr aus allen 4 Reihen eine wählen. Der als erstes legt, wenn es 1-1 ist oder unentschieden ist, dann wählt der natürlich, der oben liegt, immer als erstes die Karte aus. So. du musst dich auch sofort entscheiden, wie viel du legst, weil später kannst du nicht noch anhängen. Also du kannst jetzt nicht das Raumschiff noch ein bisschen länger machen, nur weil du denkst, oh, jetzt ich möchte dich doch haben.
Es gibt keinen Interspatial Anhänger? Gibt's nicht?
Nee, gibt's nicht. Da musst du dich schon am Anfang entscheiden. So. Und hier ist es auch immer vorgegeben durch das Startplättchen. Das ist so zweigeteilt. Einmal ist das Raumschiff drauf und auf der anderen Seite ist die Kartenauslage. Das heißt, der mit den Raumschiffen anfängt, ist nicht dran mit als erstes die Karten ausspielen. Weil, wenn wir nämlich die Karten dann alle genommen haben, wo unsere Raumschiffe dran lagen und wo wir uns was ausgesucht haben, können wir die Karten vor uns ausspielen. Diese Karten müssen manche aber auch bezahlt werden. Nicht alle. Das sind halt dann die, die keine Punkte oder Siegpunkte so drauf haben. Die kannst du so ausspielen oder du nutzt sie als Münzen, um die teureren Karten zu bezahlen. Weil so ein bisschen Port Royal-Style, hinten drauf sind Münzen auf den Karten. Du kannst auch jeden Spezialisten als Bezahlmittel nutzen und dementsprechend dann vor dir ausspielen. Das ist ganz cool, weil wenn du nämlich welche Spezialisten es gibt. Es gibt Maulwürfe. Die sind die Raumfahrer, Giraffen, das ist super für meine Frau, das ist die Wirtschaft, Tukane ist Botanik, Tapire Wissenschaft und Robben sind Erkundung. So, funktionieren tut das so, wenn du die Maulwürfe ausspielst, die Raumfahrt, und du hast einen zweiten Maulwurf, also du musst zwei von diesen Zeichen haben auf der Karte, dann darfst du dir ein weiteres Raumschiff in deiner Auslage nehmen, was natürlich schon wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt mit dem Bieten, dass du halt vielleicht schneller drankommst. Die gelbe Giraffe, die hat, wenn du zwei Münzen hast, darfst du dir eine dauerhafte Münze vor dich legen, wo du dann vielleicht andere Karten gar nicht mehr ablegen musst, weil du kannst dann diese Münze immer umdrehen für die Runde und hast damit bezahlt. Flippst du wieder richtig und machst du wieder aktiv, wenn du wieder dran bist. So. Und der grüne Tukan, der lässt dich einfach eine Karte ziehen. Und wenn du diese Karte ziehst, musst du die verdeckt nehmen und legst sie einfach in eine der Farbkombinationen, die du haben möchtest. Also der bringt dir keinen weiteren Bonus, also keine Karte, Dings oder irgendwas, bringt dir aber einen Farbbonus später, wenn du sagst, komm, ich möchte die meisten roten haben. So. Dann der Tapir, der lässt dich, wenn du zwei davon hast, den Erkundungsmarker einen weiterschieben und du darfst drunter gucken, welchen Farbbonus es vielleicht noch gibt. Und die Robbe ist, das ist der Erkundungsmarker. Sorry, der Tapir ist der Boost-Plättchen-Fuzzi, weil es gibt noch 5 Boost-Plättchen in jeder Runde, die dir nochmal Boni bringen. Entweder 4 Siegpunkte nur oder 3 Siegpunkte für jede 5er-Reihe, ne, wo du 5 Karten und mehr liegen hast und so weiter und so fort. Also da gibt es 10 unterschiedliche und du wählst 5 am Anfang aus. So. Ja, das spielen wir 5 Runden, danach ist vorbei, dann werden oben alle Karten aufgedeckt von dem Farbbonus und dann musst du hoffen, oder du weißt es halt schon, je nachdem, dass du die richtige Farbe getroffen hast. Weil wenn du eine Farbe von der Art hast, dann ist jede Karte 2 Punkte wert. Wenn du 2 Farben hast, ist jede Karte 3 Punkte wert und so weiter und so fort. Bis zu 4 Karten sind es ja. So, und das finde ich eigentlich ganz cool. Also sehr gut gemacht, weil du hast halt dieses, es triggert sich und du hast halt diese Multiplikatoren da drin. Das mag ich ja, da bin ich ja mal ein Freund. Und es spielt sich wirklich flott runter. Ne? Also du hast in 30 Minuten bist du durch, weil es sind ja nur 5 Runden. Was du auch noch dazu machen kannst, um den Wiederspielreiz ein bisschen anzuheben, das Ganze, du kannst Gebäudekarten noch hinzufügen. Das ist dann der Expertenmodus. Das ist so ein bisschen wie bei Terraforming Mars Präludium. Du hast halt Startboni, dass du halt ein bisschen stärker bist mit 2 Gebäuden oder dauerhafte Effekte für die Runden oder, je nachdem, was du gezogen hast. Du ziehst 4 Karten, wählst dir 2 davon aus und spielst sie dann aus. Und es gibt noch eine kleine Mini-Kampagne, die man spielen kann, habe ich aber nicht gespielt, kann ich jetzt nichts zu sagen, deswegen, aber nur mal zur Anmerkung, dass die dabei ist.
Man kann ja auch nicht alles.
Nee, ich konnte nicht alles testen. Habe das Spiel aber auch sofort hier, obwohl ich super müde war nach diesem Tag, habe ich das hier gleich nochmal 2-3 Mal gezockt mit meiner Frau, weil es einfach wirklich flott geht. Meine Frau liebt es, ich finde es super toll. Bei mir ist so ein bisschen gespaltene Meinung. Also ich finde es auch gut, aber ich war jetzt nicht so gehypt wie meine Frau, muss ich sagen. Aber es sind ja auch Geschmäcker unterschiedlich und das ist auch voll ihr Ding, solche Sachen. Es ist aber eigentlich wieder so ein solides Zwei-Personen-Spiel, wie man das so kennt. Das ist ja aus dieser Zwei-Personen-Reihe.
Ich wollte gerade sagen, ja, da gibt es ja einige. Wobei meine persönliche Meinung seit Tagi, was ich ja absolut abfeiere heute noch, da ist noch nichts wirklich daran gekommen.
Ja, obwohl ich dieses Unterwasserspiel da eigentlich auch ganz cool fand. Ja, wo jetzt nicht das Feeling oder die Mission war, yay, ich bin unter Wasser, aber mit diesen Karten, wo auch die Karten auslagen hast und die sich gegenseitig triggern.
Du musst das auch ganz mal anschauen.
Cool. Ja, das war auch cool. Four Planets ist auf jeden Fall so ein solides Spiel für zwischendurch, würde ich sagen. Also das, was man wirklich so unterwegs mal zockt und einfach so runter rockt. Die Illustrationen sind super schick mit diesen Tierchen da drauf, fand ich cool. Ja, und es hat ja auch taktische Tiefe in der Hinsicht schon, weil du musst ja auch wirklich versuchen, da, welche Taktik ist die beste? Nimmst du lieber mehr Raumschiffe, gehst du lieber auf Geld, ne? Oder machst du lieber die Kartenreihe voll? Ein bisschen Glück ist natürlich auch dabei, wenn du die Karten vorher nicht angeguckt hast. So habe ich nämlich einmal das erste Mal gewonnen, weil ich wusste nur eine Karte, die ist rot. Also habe ich nur auf rot gespielt. Dass die anderen von den anderen vier Karten noch zwei rot sind, wusste ich ja gar nicht. Aber ich hatte Glück, dass sie auch rot waren. Dementsprechend dann auch haushoch gewonnen. Lag aber eher da dran. Das kann man ja dann, das ist dann der Glücksfaktor. Aber trotzdem cool, solide. Also ja, würde ich auch hier, würde ich auch eine 7,5 geben. Weil ich spiele es gerne, ist cool. Mein Highlight kommt noch. Das ist dann das nächste Spiel.
Dann sind wir mal gespannt.
Ja, die Daten noch. 2 Personen, klar. 30 Minuten ab 10 Jahren. Schwierigkeitsgrad, ja, ist jetzt bei hier bei 2. Aber würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen leichter einstellen. Vielleicht mit den Gebäuden dann ein bisschen schwieriger, ja. Ansonsten, ja, Wertung habe ich schon gesagt. Designer Piotr Dachterer und Artist Dennis Martinez. Martino? Ja, genau. So, das war mein zweites Spiel. Dann darfst du mit deinem dritten Spiel.
Jawohl, leider fällt mir da jetzt aber keine Überleitung. Höchstens, dass ich das vielleicht zu zweit gespielt habe mit meiner Frau, obwohl es
ganz zwei Personen ist. Das ist die Überleitung.
Und zwar, ja, vielleicht lenke ich einfach ab. Es ist ein Spiel von German P. Milan, German. Den kennt man von diesem, ja, tollen Spiel, Bitoku, was du nicht gespielt hast.
Du hast es noch nicht gespielt.
Nee, es ist hier noch am Verstauben. Es verstaubt hier noch. Das ist mein Problem. Aber hat auch dieses tolle Spiel, was ich absolut gar nicht bei mir angekommen ist, Bambu gemacht.
Und das ist bei mir aber auch nicht angekommen.
Genau. Sein letztes Spiel ist Mennefer. Ein verzahntes Optimierungsspiel für Architektur-Ägypten-Fans. Ja, das, wie soll ich sagen, das trifft es ganz genau, weil verzahnt ist quasi, das ist der Inbegriff von verzahnt, habe ich irgendwie das Gefühl. Es ist wirklich tatsächlich so miteinander verwoben, macht total Spaß, das mal vorab. Das ist tatsächlich das Highlight, mein Highlight dieser Folge. Ein Spiel, was mir unheimlich gut gefällt, wo ich auch nicht so viel Erwartung dran hatte, wo ich erst gedacht habe, boah, das ist ein Expertenspiel, das dauert ewig, bis ich da reinkomme, viel zu lesen. Es ist viel, aber gar nicht so viel, wie man denkt, ja. Das ist eher so, ich würde schon fast sagen, fühlt sich eher wie ein Kennerspiel an. Ich werde auch mitnichten hier alles erklären, weil da gibt's viel kleine Aktionen, die muss man dann entsprechend wissen. Aber der ganz, ganz grundsätzlich spielen wir dieses Spiel über 3 Zeitalter und jede Zeitalter hat 3 Phasen. Die Phase 1 ist Überschwemmung, Akhet heißt das wohl, wo man einfach nochmal alles resetten, nochmal Einkommen bekommen, unsere Miepel zurückholen etc. Dann gibt es die Phase 2, was die Hauptphase des Spiels ist, das ist die Aussaat Peret, wo wir eben 3 mögliche Optionen haben und die alle 3, wir spielen tatsächlich alle 3 je 3-mal, also pro Runde spielen wir 9-mal. Und was habe ich jetzt den Faden verloren? Wahnsinn, es ist so verzahnt. Nee, also wir spielen, also ist, normalerweise ist es ja so, dass, dass du ja immer dir aussuchen kannst, was du so machst, aber das in dem Spiel ist tatsächlich so, du spielst jeder dieser drei Möglichkeiten maximal dreimal oder mindestens maximal dreimal, du bist neunmal am Zug pro Zeitalter, also pro Runde. Und dann gibt's die Phase 3, das ist die Erntephase, Schemu heißt das, wo man einfach nochmal alles werten. Also du guckst immer, dass du entsprechend alles in diesen Runden dahin legst, wo du eben Punkte bekommst. Was können wir dann machen? Oder was sind diese drei grundsätzlichen Aktionen oder Optionen? Das ist einmal das Lebenshaus besuchen, Spezialisierung steigern und Aktionsplättchen nehmen. Das erkläre ich kurz. Die Aktionen selbst, die würde ich skippen. Da lege ich euch das, ja, die Spielanleitung ans Herz. Lebenshaus besuchen ist, du hast eben deine, so ein Miepel, du hast drei Stück davon und die legst du aufs Lebenshaus. Und das muss man sich so ein bisschen in einem Raster vorstellen. Da sind nämlich nebendran noch so eine Leiste, sind Aktionen mehr oder weniger zugeordnet. Und ich suche mir dann entsprechend ein Miepel aus, für die Aktion aus, die da drunter liegt, das ist ein Plättchen, und setzt dann mein Miepel entsprechend da auf dieses Lebenshaus ein. Stehen da schon mehrere, egal von welcher Couleur, dann muss ich da etwas mehr zahlen, um da entsprechend reinzukommen. Das ist quasi das Lebenshaus besuchen. Das zweite ist die Spezialisierung steigern. Ich habe ja gesagt, das ist so ein Raster, man muss sich erstmal so vorstellen, zwei Spalten. Jetzt schiebe ich mein Miepel von der einen Seite auf die andere Seite und darf dann in dieser Zeile dieses Attribut erhöhen. Da kriege ich auch nochmal Bonus, was auch wieder alles schön verzahnt. Kann aber demzufolge auf dem Spielbrett dann in Zukunft mehr machen oder stärkere Aktion machen. Und dann gibt's als dritte Möglichkeit noch Aktionsplättchen nehmen. Da nimmst du die Aktionsplättchen und legst die quasi auf die Stelle, die vorhin frei gemacht worden ist, als du dein Miepel rausgesetzt hast aufs Haupttableau. Da legst du dann jetzt eben eine Aktion hin, die du nicht jetzt, sondern in der nächsten Runde triggerst. Und so fängst du halt an nachzudenken, wie kriege ich das irgendwie alles so zusammen, dass es dann halt Spaß macht. Und ja, wie gestalte ich meine zweite Runde schon quasi in der ersten Runde oder die dritte Runde der zweiten. Und das macht absolut Bock. Also das ist echt cool. Du hast halt das Haupttableau ist dann am Ende des Tages aufgeteilt in verschiedenen Aktionsmöglichkeiten, sei es jetzt die Pyramiden, da hast du eine Leiste, wenn du die Leiste entsprechend an bestimmten Stellen erreichst, darfst du nochmal die Pyramide an der Pyramide weiterbauen. Das, was du abdeckst und das, was du drauflegst, das bekommst du dann als Bonus. Du kannst an der Nekropole arbeiten, da musst du erstmal quasi Mumien einbalsamieren und als spätere Aktion dann eben Mumien bestatten. Das musst du alles quasi schon vorbereitet haben, damit du überhaupt in diese Nekropole deine Sarkophage hinlegen kannst, was dann auch wieder Punkte oder auch gerade Runden am runden Ende dann entsprechend Punkte bringt, je nachdem, wo das ist und in welcher Spalte, in welcher Zeile, da gibt es unterschiedlich viele Punkte, aber auch unterschiedliche Kosten, um da überhaupt reinzukommen. Dann gibt es noch Tempel und Obelisken. Da versuchst du einfach eben weiter nach oben zu kommen, um an bestimmten Opfergaben zu geben und an bestimmten Punkten zu kommen. Und versuchst dann immer, ist wie gesagt, das ist auch wieder so ein Geleiste, also ein Leistenschubsen am Ende des Tages. Aber es ist so schön verzahnt und du guckst hier und du guckst da, wie kriege ich hier die Punkte zusammen? Wie kriege ich diese Punkte-Engine irgendwie am Laufen oder wie viel Punktesaft kriege ich da raus? Ja, und das macht total Bock. Das hat mich total überrascht. Es ist ein schönes Puzzle, was man da in seinem Kopf da abarbeiten kann. Das ist echt cool. Es gibt dann halt auch noch den Nil und Städte, die dann entsprechend den Nil nach oben gehst und Städte besuchen kannst, um hier Handelsaufträge abzuholen oder Handelsroutenaufträge abzuholen. Und dann hast du auch noch die Sphinx oder Sphinxin, die du dann entsprechend erstmal meißeln musst auf deinem Tableau, um sie dann später einzusetzen. Und das gibt dir dann halt auch nochmal Punkte. Und dann, das ist gefühlt so, also immer so kleine separate Minispiele, die aber wirklich gut miteinander zusammenkommen, gibt es dann eben noch zum Beispiel, das kennt man aus Spielen wie bei Tiergarten zum Beispiel, da hast du Papyrusrollen und die haben bestimmte Symbole auf der rechten und linken Seite dieses Blättchens. Und wenn die matchen, dann kriegst du dann eben auch nochmal zusätzlich Punkte am Ende der Runde. Und gerade bei der Wertung, das finde ich richtig interessant oder cool gemacht, ist auch schon fast thematisch, gibt ja in der Duat, wird ja also in der Mythologie der Ägypter, ich hoffe, das gebe ich jetzt alles richtig wieder, es ist ja so, dass das Herz mit einer Feder aufgewogen wird, um zu schauen, wie gut du in deinem Leben warst. Und genau das machst du dann in dem Spiel auch. Du hast dann eben eine Wertungsleiste und da hast du ein Herztoken und du hast einen Federtoken und die fangen quasi am jeweils anderen Ende dieser Leiste an und du hast Möglichkeiten, diese über das Spiel immer annähern zu kommen und die sollten sich auch irgendwann überkreuzen, weil wenn sie das nicht tun, da gibt es bestimmte Punkte oder Abstände, eben auch noch Minuspunkte, die da entsprechend hageln können. Und das möchtest du ja auch vermeiden. Und da versuchst du relativ schnell, diese zwei Tokens übereinander zu kriegen, dass sie wieder in die andere Richtung laufen. Und dafür kriegst du dann keine Minus, sondern Pluspunkte. Genau. Das in a nutshell, mal kurz erklärt. Material ist top. Das Thema kann man schon spüren, es ist ein Euro am Ende des Tages, es hat auch beige Farben. Am Ende des Tages hätte das auch wunderbar im Mittelalter spielen können, von der Beigigkeit her. Es macht aber total Spaß. Es ist wirklich ein tolles, tolles Eurogame, schön verzahnt, wo man wirklich nachdenken muss, wie kriege ich das Ganze jetzt hier und da raus? Du hast viele Möglichkeiten, du hast auch hier und da ein bisschen diesen Druck, ich möchte da jetzt hin, wenn der andere da hingeht, dann kann ich mir die zweite Aktion, die ich gerne machen möchte, so nicht leisten. Dann kommt es halt auch hier und da auf Timing an. Also den Anspruch, den man gerne hat, wenn man etwas, sagen wir mal, etwas Komplexeres sucht, ohne dass es jetzt ein Lacerda oder sonst was wird. Also das ist weit entfernt von Lacerda. Hat eine 3,7 von 5, also schon gehoben, macht aber auch total Bock. Du brauchst deine Zeit dazu, brauchst 60 bis 120 Minuten. Zu zweit kommst du da in 60 Minuten, 90 Minuten durch, das geht schon. Am besten spielt man es wahrscheinlich zu dritt, da gibt es halt ein bisschen mehr Interaktion, wobei der Zwei-Personen-Spiel gibt es da so neutralen Spieler, aber da gibt es kaum, also gibt es kein Management, den du irgendwie machen musst, das finde ich auch super, sondern die kommen einfach in dieser ersten Phase, wo alles quasi zurückgenommen wird und Einkommensphase ist, gehen diese neutralen Meeple einfach die Leiste runter, in dieses Lebenshaus, was ich vorhin erwähnt habe, wo du deine Meeple reinsetzt, die gehen dann einfach ein Feld runter. Das war das Ganze, was du machen musst. Da ist nicht irgendwie, und jetzt setzt du dem einen hierhin und da rein und dahin. Das gar nicht, sondern es ist wirklich sehr, sehr reduziert auf genau nur das. Und dann hast du dein Management und das reicht schon genug, um dich da irgendwie ein bisschen zu stören, beziehungsweise bestimmte Aktionen ja teurer zu machen. Genau. Also ich gebe dem Spiel mindestens eine 8, hat mich total positiv überrascht. Schönes Ding. Auf jeden Fall etwas, was bei uns bleiben wird. Ich find's cool. Also es kommt total beige rüber. Und man denkt sich sicherlich, nochmal so ein ägyptisches Thema. Es taugt aber. Und wenn du da am Ende vom Spiel halt dieses Gesamte da anschaust mit Sphinxen, verschiedene farbige Sphinxen, die da stehen, die Sarkophage, die Pyramide, die wirklich dann, das sind Holzteile, die dann auch wie da aufgebaut steht, das schaut schon schön aus. Du hast ja schon das Gefühl, ich habe da was aufgebaut, ich habe da mitgewirkt. Genau. Hat natürlich am Ende des Tages nicht wirklich einen Catch-up-Mechanismus, ne? Also da sollte man schon, es geht schon in diese Richtung Experte, ne? Also da muss man schon wissen, was man tut. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein Spiel, wo du sowieso versuchst, dich selbst zu übertrumpfen, in der Hinsicht, dass du sagst, okay, ich möchte diese Leistungssteigerung oder diesen Hockeystick an Punkten nach mehrmaligen Spielen einfach sehen. Der ist da auf jeden Fall gegeben. Mhm. Hast du es gespielt?
Nein. Aber mich hat es interessiert. Also ist jetzt nichts, wo ich sage, nee, bloß nicht. Nee, also interessiert es mich schon. Aber ich habe es nicht gespielt, nee. Das ist bei Pegasus rausgekommen.
Ne? Ja, ist bei Pegasus rausgekommen. Ja. Vielleicht gebe ich nochmal die Daten raus. Ne? Manifer, das Spiel von 2024. Ich glaube, er ist aber dieses Jahr bei Pegasus rausgekommen. 60 bis 120 Minuten, 1 bis 4 Spieler. Wie gesagt, zu dritt am besten. Zu zweit funktioniert es auch wunderbar. Zu viert wird es wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Ab 14 Jahren, das passt auch meines Erachtens, 3,7 von 5 Komplexität von German P. Milan rausgekommen. Artist ist Laura Bevon und eben rausgekommen bei Pegasus-Spiele, genau. Jo, mindestens 8. Also ich weiß nicht, ob es für eine 9 reicht. Bin da auch immer ein bisschen restriktiver mit ob 9 oder 10. Aber tatsächlich so ein kleines, fast untergegangenes Highlight, wie ich finde. Ich habe nicht das Gefühl, dass Manifer so gepusht worden ist dieses Jahr.
Nee, ich habe es öfters mal gesehen, aber jetzt nicht so, dass es jetzt so sich eingebrannt hat.
Genau, also da war es so, also zum Beispiel Botoku auf jeden Fall gehypter, ne? Das war so, geil, hier, bla 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 und schon wunderbar, musst du gesehen haben, muss man gespielt haben.
Es war einfach so schön bunt, glaube ich.
Ja, es war halt bunt, ja. Wobei tatsächlich mich das jetzt abgeschreckt hat. Ich fand Manifer besser in der Darbietung.
Weil es schlichter ist.
Es ist weniger überladen. Ich kann auch, und das ist vielleicht auch nochmal, weil die Botoku habe ich noch nicht gespielt, ich habe die Regeln gelesen, diese Mythologie, die Bitoku als Basis hat, ist mir fern, die kenne ich nicht. Und das ist dann auch nochmal eine zusätzliche Hürde am Ende des Tages, da reinzukommen. Also die haben jetzt nicht massiv beschrieben, was das ist, etc. Ne? Aber es ist einfach noch eine Hürde da, weil dir das nichts sagt. Ja? Ja. Und hier hast du dann zumindest mal, ich meine, ägyptische Filme hat man gesehen, Ägypten hast du in der Schule durchgekaut. Ne? Also es gibt man hat von Ägypten, von der ägyptischen Mythologie, Pyramiden etc. schon sehr viel gesehen in unserem Kulturkreis. Dementsprechend, ja, ich glaube, das ist vielleicht für mich so eine Hürde. Also, die ich noch willens bin, aufzubrechen und zu überwinden. Aber Manifer ist mir irgendwie schneller ins Regel Gedächtnis reingegangen als jetzt Bitoku. Genau. Da wäre ich schon durch.
Ja, war auf jeden Fall jetzt ein Klopper. Ich komme eher wieder mit so einem kleineren Spiel daher. Aber ein Spiel, also wieder ein Zwei-Personen-Spiel, aus dieser Reihe sozusagen Zwei-Personen-Spiele von Kosmos. Aber von einem meiner Lieblingsspiele von Kosmos gibt es eine Duellvariante. Ich meine, Duellvarianten sind ja mittlerweile überall im Kommen. Ne? Es gibt ja fast von allen großen Spielen auch Duellvarianten.
Und nicht alle sind gut.
Genau, und nicht alle sind gut. Hier würde ich aber eher sagen, aber wir hören erstmal. Also es geht um die Weiße Burg, das Duell. Da habe ich mir auch erst gedacht, ja, braucht man das, weil ja auch die Weiße Burg recht gut zu zweit funktioniert, muss man sagen. Das musste ich deswegen auch unbedingt da mal ausprobieren. Was als erstes schon mal ganz anders ist als bei der Weißen Burg, es gibt keine Würfel. Gut, den Einsatzmechanismus hast du ja trotzdem, aber du hast Laternensteine und davon 12 Stück insgesamt, also 6 für jede Person. In je 2 Farben, immer 2 schwarze, 2 weiße und 2 rote hat jede Person vor sich liegen. Dann auf ihrem Tableau drauf sortiert und da hast du dann auch wieder diese Laternenpfade, die du ja auslösen kannst, wie man auch von der Weißen Burg kennt. Nur hat hier jetzt zum Beispiel, es gibt den roten Laternenpfad, den schwarzen Laternenpfad und den weißen Laternenpfad. Und jetzt weißt du ja auch schon, was du mit den Laternendingern machst, weil wenn du die einsetzt und Licht. Auf ein weißes Feld gehst,
Licht.
Ja, auch, triggerst du den weißen Laternenpfad und so weiter und so fort. Hier ist es immer wichtig, du darfst die auch wie in dem großen Vorbild übereinander stapeln, da darfst du ja zwei Würfel aufeinander legen. Hier darfst du drei Steine unterschiedlicher Farbe aufeinander legen. Das heißt, du darfst weiß, rot und schwarz auf einen Stapel hochtürmen, darfst aber nicht weiß legen, dann legst du schwarz und dann wieder weiß. Das geht nicht. Also du darfst nicht zweimal dieselbe Farbe in dem Stapel haben. Mhm. Und also, was wir hier machen ist, wir legen die wieder, setzen die ein und triggern dann oder führen dann Aktionen aus. Die Aktionen sind immer unterschiedlich angeordnet, weil das sind Aktionsplättchen, die werden vorher gemischt und dann auf dem Feld sortiert. Dann hast du noch Einflusskarten. Diese Einflusskarten liegen offen aus. Du hast drei Stapel davon. Du hast insgesamt, also du hast rote, blaue und grüne Einflusskarten, die unterschiedliche Einflüsse geben für am Ende Multiplikatoren, wo du dann Punkte für bekommst. Die dir aber auch unterschiedliche Boni geben. Diese kannst du kaufen mit den Daimo-Siegeln. Ne, die sind wieder dabei, diese orangenen. Oder halt mit den Münzen. Manchmal ist es egal, was du bezahlst. Manchmal musst du unbedingt das Siegel haben oder halt Münzen. So. Wenn du die einsetzt, hast du dann zum Beispiel die Aktion, du kannst hier auf diesen, ja, du kannst in die Burg gehen und hast dort auch wieder Höflinge, also einen, jeder hat einen Höfling und kannst diesen auch in der Burg wieder hochgehen lassen. Es gibt zwei Pfade. Wer als erstes den Pfad wählt, dann muss der andere den anderen nehmen. Also sprich links und rechts gibt es da sozusagen da die Pfade. Und unterschiedliche Boni sind auf dieser Leiter, die du dann hochgehst. Am Anfang hast du drei Schritte auf der, dann drei auf der nächsten und dann ganz oben hast du noch einen Schritt. Da hast du dann wieder diese Fächer drauf, diese Siegpunktefächer, die dir Multiplikatoren für Fahnen am Ende geben, die auf den blauen Karten sind und du auch auf anderen Bereichen auf dem Brett findest. Hier zum Beispiel im Garten dann, wo du dich dann auch noch einsetzen kannst. Und das, ja genau, und dann gehst du dann nämlich hoch und kannst dann auch wieder ein bis zwei Schritte machen, ne, je nach Ausgabe von der Nahrung, die hast du auch wieder, da hast du wieder ein Tableau mit drei Nahrungsmittel, also, oder Nahrungsmittel, also Ressourcen, du hast einmal Reis, dann hast du hier Eisen, für, ja wahrscheinlich wieder Waffen und was auch immer und dann hast du diese Muscheln wieder, die du dann einsetzen kannst. So, dann hast du noch Familiensiegel. Diese Familiensiegel kannst du dann im Garten einsetzen oder halt auf dem Trainings- oder Übungsplatz. Auch den gibt es wieder. Je nachdem, wie viel Geld du ausgibst, kommst du in den gehobeneren oder den niedrigeren und kannst dort halt dann deine Leute einsetzen, kannst dir dann aussuchen, welchen Bonus du haben möchtest. Das ist eigentlich genauso dasselbe. Hier gibt es auch wieder sehr viel Variation, weil du unterschiedliche Plättchen am Anfang mischst und dementsprechend dann da auslegst. Es gibt, glaube ich, immer drei oder vier Plättchen für jeden Platz, wo du dann halt hingehen kannst. Ja, und da sind dann auch wieder, entweder sind da Katana drauf oder ein Hut oder Origami-Kraniche, die da gefaltet sind und dementsprechend sind dann alles Multiplikatoren. Bei den Kranichen muss man aufpassen, weil es gibt nur auf dem Board die weißen Kraniche und auf den Karten die blauen. Und die weißen nehmen mal, die blauen sind mal genommen. Das Problem ist, wenn du nicht die höhere wertigen Sachen kaufen kannst auf dem Garten, kommst du da nicht dran an die Weißen. Und dann könnte es kritisch werden. Bei mir war es nämlich eine Nullnummer. Dann waren da so lang da sechs blaue Kraniche vor mir mal null. Ist halt null. Und das war halt dann doof.
Aber diese Wertung kennt man ja dann auch von dem, ne, von der Burg, ne?
Ja, genau. Die genau. Multiplikatoren hast du ja bei der Burg auch.
Genau, richtig.
Sind es halt ein paar andere, die sie noch genommen haben, also so Fahnen und sowas. Aber da hast du nämlich in der Burg hast du ja die Männchen eigentlich selbst mal genommen. Ne? Hier ist das ein bisschen anders. Hier nimmst du die Siegel zwar mal, ne, mal, die du oben drauf hast auf dem Exerzierplatz. Hast aber dann auch noch, wie heißt das, die Schwerter, die mal diese Siegel genommen werden. Da musst du halt gucken. Aber das ist jetzt nicht so wie bei der Burg, dass du da so viel reinprallern darfst, wie geht. Hier ist es begrenzt. Wenn voll, dann voll. Dann kannst du halt keine Siegel mehr reinsetzen.
Und jetzt kommt halt der Clou, den ich ganz cool fand. Wenn du alle eingesetzt hast, deine ganzen Plättchen, kommt die zweite Runde. Und diese zweite Runde besagt, du nimmst alle Laternenmarker wieder zurück, alle Laternensteine. Und jedes Mal, wenn du sie zurücknimmst, führst du wieder links und rechts die Sachen aus, setzt sie dann farblich passend auf dein Tableau. Und hier ist jetzt auch der Punkt, dass du, egal wie viel du zurücknimmst, du kannst auch einfach drei weiße zurücknehmen. Du musst nicht auf die Farbe, dann bist du nicht mehr auf die Farbe beschränkt. Weil am Anfang hast du natürlich ausgeglichen von jedem dieselbe Anzahl. Wenn du sie zurücknimmst, ist das uninteressant. Und dementsprechend, weil die sind auch keinem zugehörig, also ne, die Marker. Es heißt einfach nur, du darfst die Laternenmarker zurücknehmen. Das heißt, Grunde genommen, wenn du jetzt nur auf Weiß gehen möchtest und der eine vielleicht nur auf Schwarz, dann nimmt der halt mehr vielleicht die Schwarzen zurück, was auch immer, wenn er die Aktion halt machen will. Weil es kommt ja darauf an, welche Aktion du dann ausführen möchtest. Weil, wenn der Platz leer ist und du kannst keinen mehr zurücknehmen, dann ist er leer. Und dann kannst du diese Aktion nicht mehr machen. Außer du hast Aktionstauschplättchen, die du vielleicht am Anfang über Karten gekauft hast, bekommen hast oder so. Dann darfst du Aktionen tauschen. Dann kannst du die drehen, ganz am Anfang deiner Runde.
Eine Frage kommt mir auf. Also bei das also White Castle war ja relativ komplex. Das war ein Kennerspiel. War wirklich ein Kennerspiel. Ich meine, du also hast das Spiel nur so gespielt, hast halt nur diese Minimumanzahl an Aktionen gehabt. Hast du aber gesehen, wie du Aktionen mehr bekommst, hast du ja gefühlt doppelt so viele Aktionen machen können, wie das Spiel dir sonst eigentlich von den Regeln her am Anfang gibt, ja. Also du hast ja da wirklich viel machen müssen und Lehrgeld ja zahlen müssen, um da hinzukommen. Ne? Also es war ja schon fast ekelhaft, das Spiel zu spielen, wenn man selbst das zum ersten Mal gespielt hat und jemand anderes schon ein paar Mal gespielt hat, nur noch zuzuschauen, wie der dann wegrennt und du dann einfach mit einem bitteren Nachgeschmack irgendwie nur noch im Staub fressen bist. Ja? Ich fühle aber gerade von den Erklärungen, die du mir jetzt gegeben hast, ich habe das Spiel ja noch nicht selbst gespielt, das kommt ja jetzt erst raus. Ich werde es mal auf jeden Fall auf das Spiel anschauen. Aber es klingt einfacher. Es klingt zugänglicher. Ist das ein Trugschluss?
Es ist zugänglicher in dem Moment, dass es halt von der Erklärung her, ja, würde ich auch sagen, kann schon sein, weil du auch mehrere Aktionen gleichzeitig ausführen kannst, weil du ja mal gleich zwei ausführen kannst, links, rechts, ne? Also dementsprechend, weil du auch weniger Runden hast in der Hinsicht. Was weniger zugänglich ist, ist, glaube ich, dieses, wenn du du musst vorausplanen, weit vorausplanen, weil du musst ja 6 Dinge einsetzen, musst aber so planen, dass du auch dann, nachdem du die eingesetzt hast, auch noch Aktionen machen kannst. Entweder bereitest du dich vor, dass du halt diese Tauschplättchen hast, damit du halt wirklich die Aktion noch irgendwie hin und her tauschen kannst. Oder aber du setzt die so ein und versuchst deine Laternenreihe so weit auszubauen, dass es sich lohnt, bestimmte Sachen zu nehmen. Weil wenn jemand anders den wegnimmt, dann kann damit deine ganze Strategie schon im Eimer sein. Dementsprechend musst du halt schon ziemlich weit vorausdenken. Also ich habe auch gedacht, so die erste Runde, oh ja, es ist ja einfach. Ich dachte dann auch, als ich das erste Mal gespielt habe, oh ja, komm, jetzt nehmen wir alle zurück und dann machen wir es nochmal. Weil mir war in dem Moment noch nicht bewusst mit dem Zurücknehmen, dass man damit dann weiter so spielt, dass man die dann zurückholt. Und das fand ich richtig cool, weil es einfach was ganz anderes war. Also dieses wieder zurückholen, das fand ich gut gemacht, die Aktion. Weil sonst nimmst du die Würfel, würfelst du alle wieder, legst du wieder auf die Brücken und fängst wieder von vorne an. So, das hat es hier nicht. Du musst es wirklich von vorne rein, weil es kann wirklich sein, dass urplötzlich keiner mehr ins Schloss konnte. Das war bei uns jetzt zum Beispiel in einer Runde mal, wo wir es gespielt haben, weil keiner dran kam. Dann hatte einer mal Glück, dass er auf der Karte, die oben noch lag, ein Tauschplättchen hatte, was er kaufen konnte und dadurch sich den nochmal hintauschen konnte. Aber sonst, weil das machst du Gott sei Dank immer Anfang deiner Runde, das heißt, du gibst es keinem anderen zum Fraß, ne? Also sprich, du drehst es und dann nutzt der zum Beispiel deinen Laternenmarker, das geht nicht, also du drehst es und nutzt dann den Laternenmarker, also dementsprechend bist du da safe. Ja, und sonst kommt halt noch jetzt der Brunnen nicht so weit zum Einsatz, ne? Den gibt's hier auch, der kommt aber ja nur zum Einsatz, wenn ein Stapel an Karten leer ist. Dann kannst du, oder auf Karten steht dann dran, du darfst zweimal den Brunnen nutzen. Da hast du dann auch solche, wieder diese Aktionen, die dir dann Siegpunkte, irgendeine Ressource nehmen oder so ein Tauschplättchen. Und hier sind halt diese Tauschplättchen wirklich Gold wert, muss man sagen.
Interessant.
Und ich glaube, so die richtige Strategie habe ich noch nicht rausgefunden.
Das dauert auch nach einer Castle-Manier, ein paar Partien.
Und dementsprechend, und dadurch, dass es ja immer wieder anders aufgebaut ist, weil es ja modular ist, du kannst selbst diese Leiter oder diese Leiter hier, wenn du hochgehst, da mit den Höflingen, die kannst du, sind beidseitig und dann sind sie mal oben, mal unten, dann gibt es da 4 oder 5 von, also die sind immer unterschiedlich, auch da kannst du total viele Variationen reinbringen, die ziehst du am Anfang. Hat mich total geflasht, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, ich habe ja schon das Normale geliebt und habe gedacht, ja komm, warum solltest du das jetzt nehmen? Als die dann aber schon gesagt hatten bei der Vorstellung, und es gibt keine Würfel, da war ich schon mal so hellhörig, Moment, keine Würfel. Ja, und jetzt haben sie einfach so Laternenmarker genommen und wir wissen ja alle, dass die Laterne oft und gerne genutzt wird, auch bei White Castle, weil das bringt die Kombos teilweise, je nachdem. Wenn du links die Würfel nimmst und schön hochgewürfelt hast, war ja perfekt oder viel Geld hattest. Und hier nutzt du eigentlich die ganze Zeit diese Laternenmarker und das finde ich cool gemacht, weil du kannst dir dann auch so eine Reihe, und ich glaube, da bin ich nämlich noch nicht so drinne, dass wenn du diese Laternenreihen besser ausbaust, das habe ich nämlich noch nicht so. Das kannst du nämlich auch nur über die Karten oder über Boni halt auf dieser Leiter. Ich glaube, das bringt dann noch mehr Punkte da rein. Also ich fand es richtig cool und es ging sehr knapp wieder aus. Es ist auch nicht so eine Punkteschlacht, ne, wie White Castle war es ja auch nicht. Ne? Du hast ja auch schon immer so, dass du relativ nah aneinander warst und so. Ja, und es gibt die Jahreszeiten halt nicht, ne? Das ist jetzt hier auch nicht drin, ne? Dieses Langgezogene, was du ja oben dann immer hattest mit den Kranichleiste, die dann immer weiter, wo dann rüberspringen muss pro Jahreszeit und so.
Ja, das war halt auch nochmal, ne? Da, das war auch nochmal Commitment, wie komme ich da hin, etc.
Ja, genau. Machst du das oder gehst du da dann weiter?
Also ich meine, allein das
alles in Kombination. Genau,
allein das rauszumachen, hat das Spiel ja sicherlich nochmal stark vereinfacht, weil das ja. Ist ja einfach nochmal so ein Ding, wo du nicht drauf achten musst, weil das hat ja auch nochmal Punkte gebracht und war ja auch entsprechend ein Nachteil, beziehungsweise konntest ja auch ein bisschen steuern, was kann der andere denn jetzt noch machen? Da hast du jemanden auch was wegnehmen können, ja. Also wenn das reduziert worden ist,
ja, das auf
durchaus
jeden Fall.
Etwas.
Ja, und wir haben es um 1 Uhr morgens gespielt und wir haben es doch gut hingekriegt. Also das erste Mal, aber wir haben es doch gut hinbekommen. Und es ging flott. Also ne, dadurch, dass du halt wirklich nur 12 Züge hast, ne, 6 einsetzen, 6 rausnehmen, fertig. 45 Minuten ist angegeben, ab 12 Jahren. Und ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Also hier ist ein Schwierigkeitsgrad im Moment, das sind ja noch nicht viele Wertungen, von 2. Boah, würde ich jetzt, wie gesagt, das rausnehmen ist, glaube ich, dass dieses Vorausdenken, das wäre eine 2 für uns, weil ne, wir so viele Spiele spielen. Ich glaube, jetzt für jemanden, der nicht so viele Spiele spielt, ist das schon schwierig, dieses vorausschauende Basteln und das, ne, also dementsprechend muss man gucken. Aber hat mir wirklich gut gefallen und ich gebe hier auf jeden Fall eine 8,5, weil ich mich noch nicht Tendenz mehr zur 8 im Moment. Aber ich kann mich noch nicht entscheiden, ob es eine 8 oder eine 9 wird. Deswegen muss ich noch öfter spielen. Ist einfach, mag ich. Deswegen, das ist jetzt so mein Highlight, muss ich sagen. Ja, neben am Goldenen Fluss, das habe ich natürlich auch gespielt, aber das hatte ich ja auch schon vorgestellt, dementsprechend.
Ja. Genau, es sind auch wirklich dieselben Designer, richtig?
Ja, Isra C und Shai S. Ich weiß gar nicht, wie die weiter heißen. Und Joan Guardier. Der war auch der Artist, ne? Oder? Meine ich? Kann das sein?
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist auch, sieht 1:1 so aus, wenn du das Board siehst. Ist
ja, das erkennt man wieder. Ist halt reduzierter.
Genau. Ja, und ne, wie der liebe Dirk gesagt hat, Grüße gehen raus, mit dem ich ja da das gespielt habe. Er fliegt ja nächstes Jahr vielleicht dann nach Japan. Und da muss man nicht das große Spiel mitnehmen, um die Weiße Burg zu besuchen. Dann nimmt man das kleine mit und hält es in die Kamera, hat er
gesagt. Wenn man nach Japan fährt, nimmt man gar kein Brettspiel mit.
Das sagst du.
Nein, ich glaube, Japan ist sowas von verrückt mit dem, was du alles dort machen kannst.
Ja, ich glaube, hast gar keine Zeit für Brettspiel.
Genau, da sollte man auch mal abschalten von all dem, was man zu Hause hat
Und dann fragt mal den Doc Daly, der hatte die Weiße Burg mit und hat an der Weißen Burg ein Spiel fotografiert.
Das kann man machen, ja. Dann trägt man halt die ganze Zeit ein Spiel mit sich rum. Ich muss dem Doc aber da mal fragen, ob er auch wirklich gespielt hat oder nicht.
Ich gehe nicht davon aus.
Ja, siehst du, dann hast halt, da hast du halt mal ein Spiel rumspazieren getragen. Kann man auch machen.
Jo,
aber den Doc haben wir wahrscheinlich ja in einer unserer nächsten Folgen. Aber ja, glaub, nach dem Spiel auf jeden Fall. Da fragen wir ihn doch mal.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann bin ich damit durch. Und das,
dann war das ja der erste Teil unserer Gespielt-Folge, weil es gibt ja noch, was du gesagt, noch einen zweiten Teil.
Ja, genau. Nochmal eine kleine Zusammenfassung, weil ich ja auf den Pressetag da war. Und ansonsten würden wir den nämlich jetzt dann gleich starten. Und dann wünsche ich euch dabei dann das viel Spaß. Das ist einfach nur eine kleine Übersicht, was wir an dem Abend gespielt haben. Und ja, was wir da so erlebt haben.
Bin gespannt, was er erzählt.
Dann viel Spaß.
Ja, jetzt sind wir hier auf dem Kosmos Presse, also auf dem Kosmos Pressetag heißt es ja. Kosmos
Pressetage.
Genau, ist nur ein Tag. Ja, wie schon angekündigt, haben wir natürlich viel gespielt und ich bin mit Basti, dem Fenris hier. Hi, Basti.
Hi.
Wir sind noch ein bisschen übermüdet, würde ich sagen.
Ein bisschen, ja.
Spät ins Bett gegangen. Ich glaube, um 2 war das Licht dann aus. Ne?
Ja, bei mir um 2:30, glaube ich.
Aber, okay, ja. Okay. Es war auf jeden Fall lang. Letztes warst du ja unterwegs mit Olli und Dennis bei den B-Rex-Tagen. Jetzt habe ich die Ehre, mit dir bei Kosmos zu sein. Sehr schön. Ja, gestern Abend wurde eine ganze Menge schon gespielt. Das erste, was war ja so ein betreutes Spiel so ein bisschen. Da hatten wir alle das gleiche gespielt mit so einer allgemeinen Regelerklärung. Was gab es da, Basti?
Das war das Spiel Wildwuchs. Das ist ja eher so ein Familienspiel, würde ich sagen. Genau. Und ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben Blumen wachsen lassen.
Ja, genau. Auf der Wiese.
Auf der Wiese, genau. Wir hatten 5 Samen. Am Anfang haben wir eine Startblume und die wächst so immer weiter. Je nachdem, welche Farbe wir ziehen. Weil wir haben eine Wiese in der Mitte.
Ja.
Und da ziehen wir ja dann Karten, neue Blumen. Und je nach Farbe, was da drunter ist, kannst du dann deine Blume derselben Farbe den Samen einen höher schieben. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil du konntest halt auf diesen Blumen selber hattest dann noch unterschiedliche Tiere, glaube ich, ne, und Farben.
Ja, genau, wo du dann so Boni triggern konntest, genau. Kettenzüge machen.
Ja, und da konntest du aber richtige Kettenzüge machen. Hat bei mir nicht so gut geklappt wie bei euch, muss ich sagen. Und dann, was ich auch sehr cool fand, man hatte ja so einen Reiter so vor sich, so ein Papier gefaltetes Dreieck oder so.
Ja, genau, irgendwie sowas, ja, wo die man so reinschieben konnte.
Genau, da konntest du die dann schön reinstecken und dann sah es wirklich so aus, als hättest du so eine Blumenwiese gemacht. Das fand ich eigentlich sehr cool.
Ja, nee, mir hat es auch gut gefallen. Also vor allen Dingen, was ja dann auch schon in der Ankündigung war und bei der Regelerklärung. Ja, es ist so ein simultanes Spielen. Also die Person, die eine Blume nimmt, triggert damit halt eine Farbe und alle bewegen dann, falls sie eine Blume dafür haben, eben die Sachen hoch.
Ja, stimmt. Wenn man keine Blume mehr hatte, musste man nur noch die Farbe ansagen. Ja. Weil sonst.
Aber das war ganz cool. Da konnte jeder irgendwie mitmachen und es ging dann auch relativ zügig, sehr belohnt. Man hat sich nie irgendwie was weggenommen. Und hat mir gut gefallen und ja, recht reduziert so vom Gesamtregelwerk. Kann ich mir gut vorstellen, dass das ja für zwischendurch einfach mal gut passt. Was man auch mal abends noch mal gerade spielen kann. Dadurch, dass man eben gleichzeitig spielt, passiert, ja, dauert es halt nicht allzu lange. Ja, und dann gab es so eine Show-Einlage noch. Das stand ja auf dem Programm, was wir vorab bekommen haben, ja auch. Da konnten wir uns nicht so richtig was drunter vorstellen.
Ja, das hatte ich mir auch gedacht. Ich wusste auch nicht, was das für eine Show-Einlage sein sollte. Ich hatte ja erst gesagt, jetzt komm, weil Catan 30 wird, komm, Smudo. Aber es war es nicht.
Es war nicht Smudo da, ja.
Nee, es war eine Capoeira-Gruppe, ne?
Ja, genau. Ja,
und die hatte halt das neue Tag-Team, das Spiel sozusagen, tänzerisch und kämpferisch dargestellt.
Genau, genau.
Fand ich sehr ganz, ganz cool gemacht.
Muss ja, sagen. War sehr cool gemacht. Also für alle, die nicht wissen, was Capoeira ist, es ist kein Gericht. Es ist ein brasilianischer Kampftanz, ja, wo dann, die haben dann auf Trommeln gespielt und so traditionelle brasilianische Instrumente, würde ich sagen. Es war auf jeden Fall sehr musikalisch unterlegt und dazu wird dann halt, ja, irgendwelche Kampf-Moves gemacht, ohne dass man sich gegenseitig verletzt, aber man tanzt so drumherum. Das war sehr, sehr cool. Genau, und dadurch haben sie dann halt dieses Tech-Team eingeführt. War eine schöne Auflockerung zwischendurch am Abend. Und echt cool gemacht. War so eine Gruppe, glaube ich, wahrscheinlich hier so aus dem Ort irgendwo. Und die haben das sehr schön präsentiert. Und danach mussten wir gucken, dass wir am Leben bleiben.
Ja, war was mit Zombies, das ging ja immer.
Ja, genau, das geht immer.
Ja, Staying Alive hieß das Spiel und ja, da mussten wir sozusagen Zombie, eigentlich mussten wir nur überleben, wir mussten die Zombies ja nicht wirklich besiegen.
Nee, genau, du konntest einfach abhauen, das genau. Hätte auch schon gereicht. Ja.
Eigentlich musste man nur den Karten, also Grundstrategie ist, den Kartenstapel leer zu spielen und danach abzuhauen, aber noch genug Ausdauer zu haben, um abzuhauen.
Ja.
Das ist halt dann die Kunst dabei und es war ja kooperativ.
Genau.
Und wir haben dann uns nicht absprechen dürfen, weil immer nur derjenige, der dran war, durfte reden, alle anderen nicht.
Und auch nicht irgendwas anderes machen, also das stand explizit drin und du musst einfach stoisch geradeaus gucken, du darfst halt nichts von dir geben.
Und ich wurde ja dann vom Olli der Teddy, genau.
Ja.
Und da wurde ich ja fast ausgedörrt, weil ich brauchte Wasser, um meinen Durst zu stillen, diese Karte. Ja. Ich habe es auch mehrfach erwähnt, aber irgendwie hat er sie dann einfach in seinen Rucksack gesteckt.
Bis man dann wieder dran ist, hat man vergessen, was der andere brauchte.
Genau.
Ja, weil die Karten kannst du immer nur nach links weitergeben. Also du kannst sie nicht beliebig rumgeben. Du musst sie nach links geben, die Karten, die du loswerden möchtest. Und das Lustige ist, wenn du auf einen Zombie schießen möchtest, das muss nach rechts passieren. Außer die Bratpfanne, die hattest du, Basti.
Genau, die darfst du dann alleine anwenden.
Ja.
Verlierst dadurch aber auch wieder einen Ausdruck. Dauer, weil du ja zu nah dran bist. Das ist halt dann wieder das Problem.
Für alles andere braucht man eine Munition, dann muss man die Munition zur Waffe bekommen und dann andersrum schießen und die Zombies haben unterschiedlich Stabilität und können nicht mit jeder Waffe alle weggepustet werden. Ja, man möchte die wegkriegen, weil die eben Ausdauer dich kosten am Ende des Tages und wenn du keine mehr hast, einer Person, ist das Spiel verloren. Ja, und du hast es gewonnen, wenn am Ende alle weggelaufen sind.
Genau, wenn alle weggelaufen sind und das wird halt dadurch abgerechnet, wie viele Gefahrenkarten man auf der Hand hat, diese Symbole. Und das muss man halt dann Ausdauer bezahlen. Hat man das nicht, würde man... Und wenn nur einer verliert, sind alle weg. Also so ein typisches Prinzip.
Genau.
Und es gab noch Module, die wir aber jetzt nicht mitgetestet haben.
Genau, da gab es eine ganze Menge Module. Also der Stapel, den wir gespielt haben, war deutlich kleiner als der Stapel, der noch in der Box war.
Ja.
Da ist relativ viel Varianz. Ja, und der Stapel wird dadurch eben zum einen um 15 Karten, hat mir dann nachher noch erklärt, einfach nochmal dicker. Und da sind halt verschiedene Sachen. Da sind dann noch so Bosse drin. Irgendwie, man muss einen Stadtplan sammeln. Da passiert dann alles noch. Eine Sache haben wir ja noch vergessen. Es gibt eine Sanduhr. Es
ist einfach
so ein Echtzeitspiel. Und zwischendurch muss man immer gucken, okay, haben wir noch Zeit? Dann muss ich die umdrehen, die Sanduhr, als Wachposten. Der war ich. Ja. Und muss dann immer eine Ausdauer bezahlen. Also
das stimmt.
Muss man aufpassen, dass der Wachposten sich da nicht aus Versehen
verausgabt. Dafür war ich der Heiler und konnte dich ja da wieder hochheilen.
Ja, das war ganz gut. Und wir haben es ja auch geschafft am Ende.
Ja, wir haben es hinbekommen.
Das war knapp, aber ganz, ganz cool dann.
Ja, es kam nicht so bei jedem an, weil manche diesen hektischen Moment, also dieses Hektische nicht mögen bei der Sanduhr. Aber ich fand eigentlich, hat sich das ganz gut so... Ja, gar nicht so hektisch angefühlt, weil ja nur einer für die Sanduhr zuständig
war.
Es durfte kein anderer diese anfassen oder sagen. Deswegen war es eigentlich gut.
Ja, ich fand auch, das war ganz, ganz okay von der Hektik. Es ist ein Echtzeitspiel, das muss man schon wissen. Aber ich finde zum Beispiel ein Five-Minute-Dungeon sehr viel hektischer als das. Aber hat mir gut gefallen. Also gerade so mit, auch mal mit Kids zum Beispiel, glaube ich, kann das ganz, ganz gut funktionieren. Und danach haben wir uns an so einen Zwei-Personen, einer der vielen Zwei-Personen-Titel von Cosmos gewagt.
Ja, und zwar an Four Planets. Das ist, was machen wir da? Eigentlich versuchen wir mit unseren Raumschiffen, ihr habt so ein kleines Raumschiff in der Hand, und wir versuchen dann, Crewmitglieder waren das eigentlich, ne? Oder?
Ich glaube Spezialisten.
Oder Spezialisten
anzuwerben.
Genau, das hat unterschiedliche Farben hatten die. Und immer wenn du zwei von einer Art hattest, dann konntest du damit wieder entweder ein Raumschiff bekommen, kriegst eine Zusatzkarte, Geld. Oder. Aber was halt das Coole daran war, war halt einfach, dass man die Karten sowohl für sich ausspielen kann, weil es gibt erstmal diese Phase, wo wir alle eine aussuchen, eine Reihe. Es sind vier Reihen, glaube ich, gewesen.
Genau, ich glaube deswegen Four Planets wahrscheinlich.
Genau. Und dann haben wir damit vielleicht auch die anderen Karten bezahlt, weil die Karten, die du dann auf der Hand hast, mussten dann halt vielleicht auch bezahlt werden. Es gab welche, die kostenlos waren und es gab welche, die bezahlt werden mussten. Und dementsprechend musstest du ja aussuchen, welche Karten du gerne ausspielen möchtest und mit welchen Karten du dann bezahlen möchtest. Weil du konntest nicht alle behalten. Außer du hast halt nur welche, die keine
Genau. Ja, aber wir verdraften ja quasi die Spezialisten mit so Einsätzen von Raumschiffen. Da kann man dann mehrere Raumschiffe einsetzen, um quasi einen höheren Anspruch geltend zu machen und erster eine Karte auszusuchen. Das war ganz cool. Du hattest so ein bisschen dann den Vorteil, du hattest am Ende ziemlich viele Raumschiffe, die kann man nämlich auch neu bekommen. Und ich hatte weiterhin meine 4 Startraumschiffe. Das sah dann nicht ganz so gut aus am Ende in der Endabrechnung bei mir.
Das Problem war bei mir, ich kannte nur eine Karte, weil man konnte auch mit einer Fähigkeit halt sich die Karten angucken, weil es gibt einen Multiplikator, je nach Anzahl der ausgelegten, verdeckten Karten oberhalb des Spielbretts. Und dementsprechend war es bei mir zweimal rot, hatte ich Glück gehabt.
Ja.
Deswegen habe ich natürlich sehr viel werten können. Ich wusste es aber nicht, ich hatte nur eine gesehen und bin dann auf rot gegangen.
Ja, hat sich dann gelohnt. Ne? Ja, cool. Das war ein sehr kurzweiliges Spiel mit so einer lustigen Tiergrafik. Also die ganzen Spezialisten waren alles irgendwelche Weltraumgiraffen und so.
Ja, genau.
Das war irgendwie ganz, ganz lustig gemacht. War jetzt für mich ehrlich gesagt so, das hat mich jetzt nicht total überzeugt, aber wenn Leute so ein schnell gespieltes Zwei-Personen-Spiel haben wollen mit so einem Drafting-Mechanismus, weil das ist ja schwierig oft bei Zwei-Personen-Spielen.
Ja,
das funktioniert ja nicht immer so richtig gut. War das ganz cool, ehrlich gesagt.
Ja, so gesehen auf jeden Fall. Klar, es ist jetzt kein Riesenbrecher oder so. Es ist eher ein seichtes, sehr schnelles, durchgespieltes Spiel. Aber ich wüsste schon, meiner Frau wird es gefallen, allein schon wegen der Giraffe.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Wenn man also gerade Bock so aufs Drafting hat, dann geht das da auf jeden Fall sehr gut. Das fand ich sehr schön umgesetzt. Ja, und dann ist es ja dieses Jahr, das habt ihr ja sicherlich alle mitbekommen, konnte man ja kaum dran vorbeikommen, wenn man irgendwas mit Brettspielen zu tun hat, ist ja 30 Jahre Catan dieses Jahr. Das ganze Jahr ist das 30-jährige Catan-Jahr. Und da muss man ja einfach nochmal sagen, es ist einfach krass. Ne? Die Szene ist durch Catan wie nichts anderes geprägt worden und Kosmos ist eben der Verlag, der Catan da hat und vertreibt. Und das ist natürlich, das haben wir auch eingangs nochmal gehört, eine sehr, sehr wichtige Marke für Kosmos. Und es gab vor 10 Jahren zum Jubiläum ja schon mal so ein Catan Big Game anscheinend.
Kann ich mich auch nicht so dran erinnern. Nee.
Und das Gleiche wird jetzt nochmal wiederholt auf der Spiel mit Catan Connect heißt es jetzt, wo dann bis zu 1200 Spielende ein Catan-Spiel spielen. Das soll dann Weltrekord werden. Da kann man sich auch noch für anmelden am Freitagabend in der Google-Halle. Macht das ruhig, wenn das spannend klingt. Und wir durften das auch schon mal ausprobieren gestern, dieses Catan Connect. Nicht mit 1200, mit 26 waren wir, glaube ich.
Ja. Aber das war gefühlt wie 1200.
Ja, genau,
also von der Lautstärke her bestimmt.
Aber wie war das, Basti?
Fand ich lustig. Ich musste halt noch mal ein bisschen Auffrischung der Catan-Regeln haben, weil ich weiß, ne, sollte man immer drinne haben, weil jeder Catan gespielt hat. Aber da muss ich gestehen, ich habe es damals nicht gespielt. Ich habe jetzt dieses Catan-Energien gespielt, das ist ja ähnlich. Und ich fand es lustig, weil es war so eine Dynamik am Tisch, muss man sagen, weil alle handeln dürften. Man dürfte ja nicht nur mit demjenigen vor sich handeln, sondern auch mit den 4 Personen um einen rum noch.
Ja.
Und dadurch war das natürlich eine Lautstärke, die dann natürlich auch gewollt war. Ja. Aber jetzt stelle ich mir das bei 1200 Leuten vor.
Das wird sicherlich anstrengend. Ja.
Also es ist eigentlich sehr cool gemacht, weil es ist eine App, die würfelt.
Ja.
Und die ersten 10 Runden kommt auch nicht der Räuber, der wird halt dann nicht eingesetzt. Und dann gibt es eine Nacht- und Tagseite und je nachdem, was die App anzeigt, die Seite spielt. Entweder die Tagseite oder die Nachtseite. Ja, und dann wird natürlich aller Catan-Manier, wenn der Würfel sagt, die 4, dann wird alles getriggert, was an der 4 ist.
Genau.
Kriegst du Rohstoffe oder halt nicht, je nachdem, ob du da Gebäude hast oder nicht. Ja, und wer als erstes 18 Punkte hatte, der gewinnt und spielt sozusagen alle gegen alle. Das heißt, wer als erstes von all diesen, dann wahrscheinlich in der Halle 1200 Leuten, die 18 erreicht hat, hat gewonnen.
Ja, so. Wir haben doch schon gesagt, es werden wahrscheinlich mehrere sein, die da gleichzeitig aufstehen.
Vermutlich auch,
ja. Ja, war super lustig und irgendwie eine. Ist natürlich jetzt keine reguläre Catan-Runde, sondern wirklich das Erlebnis dieses Spiels irgendwie mit so vielen Leuten steht da im Vordergrund. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. War eine lustige Runde zwischendurch. Hat nochmal ein bisschen aufgelockert, fand ich.
Ja, auf jeden Fall. Das war cool.
Und dann haben wir das nächste Zwei-Personen-Spiel gespielt, wo wir uns von Anfang an schon gesagt haben, weil wir das große Spiel beide sehr mögen. Und ich ja vor allen Dingen wegen dir auch dann endlich mal gespielt habe, weil du so oft davon geschwärmt hast.
Das haben wir da gespielt. Hat sich gelohnt?
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ach, das ist gut.
Hat sich denn das Kleine auch gelohnt und wovon reden wir überhaupt?
Wir reden von Die Weiße Burg. Das Duell gibt es ja jetzt als Duell-Variante. Ich war ja skeptisch, weil im Grunde genommen läuft ja auch das große Spiel sehr gut, finde ich.
Ja, ich glaube,
das
gut zu
zeigen. Das kann man sehr gut. Und aber ich muss sagen, es ist kürzer. Das ist ja immer dann der Vorteil von Zwei-Personen-Spielen, finde ich. weil man so schön schnell runterzocken kann. Ja. Und wir haben jetzt, gut, das ist hier eigentlich egal, finde ich immer bei der weißen Box, sonst bin ich aber nicht so der Würfel-Fan, aber hier gibt es jetzt keine Würfel, dafür gibt es dann so Klötzchen in der bestimmten Farbe und damit können wir halt dann Sachen auslösen. Also Grunde genommen ist es sonst aber ähnlich aufgebaut, man hat auch wieder dieselben Ressourcen eigentlich, klar, ohne die aus der Erweiterung, ja, sondern eher aus der Standardversion. Und kann dann halt auch wieder den Trainingsplatz und das Schloss und den Garten triggern.
Genau.
Und dadurch kann man dann Multiplikatoren freischalten und das sind halt dann die Punkte. Was ich eigentlich ganz cool fand, war dieses, dass es eigentlich gibt es insgesamt 12 Züge?
12 Züge.
12 Züge, ja. Genau, sind es insgesamt. Und das heißt, die erste Runde besteht aus dem, dass man 6 Klötzchen von sich einsetzt, weil jeder hat 6 von diesen Klötzchen. Und die zweite Runde besteht da drin, dass wir diese Klötzchen zurücknehmen.
Ja.
Was hier natürlich ein bisschen den Twist macht, wenn du nicht dann Klötzchen mehr da hast, wo du sie brauchen könntest, halt das auch nicht mehr ausführen kannst.
Ja,
das ist
genau,
halt ein bisschen
genau
problematisch. Dafür gibt es aber dann so Tauschplättchen, die es erlauben, dir diese auslösbaren Ort zu tauschen. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Ja, das war ganz cool. Das haben wir heute Morgen beim Frühstück schon gehört, das hatte dann eine andere Gruppe hatte das nicht so viel und dann waren einfach einige Aktionen einfach nicht mehr da.
Genau, waren sie nicht mehr möglich, das war dann das Problem. Ja,
aber ich fand es also von den Regeln halt super schnell erklärt.
Ja.
Also hat man uns dann zwischendurch noch schnell eingetrichtert und gut, wir kannten auch jetzt beide die Weiße Burg, das hat auf jeden Fall geholfen. Aber trotzdem saßen wir in unseren ersten 1-2 Zügen da so, okay, was machen wir jetzt genau? Weil es ist natürlich Mangelware, wie bei der Weißen Burg auch, man hat nicht so richtig viel.
Rohstoffe kommen,
ne? Und dann gucken, wie trigger ich möglichst effizient diese Kombos, um möglichst viel in einem Zug zu machen. Und die Partie ist da ziemlich knapp ausgegangen am Ende. Ne? Da waren wir, glaube ich, nur 3 Punkte auseinander.
2, glaube ich, sogar nur.
Oder nur 2, ja, das war auf jeden Fall ziemlich knapp. Und das war eine sehr schöne Sache. Und dann haben wir noch was gespielt, was hätte viel größer da sein sollen, aber es waren dann nur 2 Spiele vor Ort, weil der Rest irgendwie nicht angekommen ist und den hatten die Redakteurinnen mitgebracht und zwar dann das Tech-Team, was wir ja schon, wir mussten da nicht Capoeira machen.
Nein, aber fast, weil sonst hätte man es ja nicht spielen können, weil es ja nur 2 gab.
Das ist auf jeden Fall ganz gut rumgegangen und wir haben es dann am Ende als Absacker quasi auch nochmal spielen dürfen.
Ja, das geht ja auch super flott.
Ja.
15 Minuten Spielzeit. Tech-Teams treten immer 2 Kämpfer sozusagen gegen 2 andere Kämpfer an und dann hat jeder, das ist halt ein Autobattler. Das, was ich ganz cool fand, ist, am Anfang startet man halt nur mit 2 Karten, jeweils von je einem der Charaktere.
Ja.
Die deckt man dann, kann man sich am Anfang sortieren, legt so um und dann muss man die der Reihenfolge nach abarbeiten. Und nach jeder Runde zieht man wieder 3 Karten vom Nachziehstapel und wählt sich eine davon aus und sortiert die wieder in seinen Stapel rein. Man mischt die Karten nicht, also man sortiert die sich dann da wieder zu. Und das fand ich richtig cool, weil das war dann einfach, ich muss mir den Gegenüber einschätzen, greift er mich jetzt an, lege ich jetzt eine Verteidigungskarte oder mache ich auch den Angriff und so weiter. Und das fand ich, also vor allen Dingen, was super flott ging. Ich meine, unsere erste Runde ging sehr flott.
Genau, wir hatten auf jeden Fall, also du hattest ein sehr starkes Team, was überhaupt nicht, wo ich keine Chance gegen hatte. Und ich habe es nicht geschafft, da gegen den Barbaren anzuschränkern. Der hat mich immer relativ schnell ausgenockt. Aber das ging super schnell und es hat echt super Spaß gemacht.
Das war die Power des Wikingers.
Ja, genau. Du bist ja nicht mal der Bär geworden.
Nee, hatte ich gar keine Zeit für.
Genau, weil ich war schon vorher erledigt. Genau, das kann man nämlich da auch noch sagen. Die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, die Charaktere. Mhm. Alles so kleine bis mittlere, aber schon spürbar anders sind die.
Also
das fand ich schon jetzt, selbst bei den 2 Partien hat man gemerkt, die 4, die wir hatten, haben sich komplett unterschiedlich angefühlt.
Ja, bei mir war ja der eine Charakter mit Direktangriff sozusagen, der wurde einfach immer stärker, der hat immer mehr Kraft bekommen, während der andere mehr so im Verborgenen war, der hat auch mit 0 Kraft gestartet und konnte mehr so den Endstich setzen, weil das war zum Beispiel, hatte ich ganz viele, wo dann, weil wenn du nur noch 4 Leben gehabt hättest, dann hätte ich dich sofort töten können, wäre die Karte ausgespielt worden. So, das war dann mehr so im Verborgenen, sozusagen der Schurke.
Ja, nee, das war ganz cool. Und auch die Karten selber haben sich da unterschiedlich angefühlt. Die haben auch unterschiedliche Komplexitäten.
Ja.
Wir haben dann extra keine mit der Komplexität 5 genommen, aber da habe ich jetzt auch schon gehört heute Morgen beim Frühstück. Das hat man auch gemerkt. Also die waren wohl deutlich komplexer. Genau, das waren so die Spiele, die wir gestern alle auf dem Tisch hatten, oder?
Genau.
Ja, cool. Was war so dein Highlight von den Sachen, die du gespielt hast?
Oh, Highlight. Ich fand eigentlich so, Klar, die Weiße Burg, das Duell finde ich super, weil ja. Ich mag ja halt die Weiße Burg. Aber ich muss auch sagen, das Tech-Team hat mir sehr gut gefallen, weil diese Autobattler kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, mit meinem Sohn zu spielen. Ja. Deswegen, also. Und es geht ja super flott. Also es ist ja. Jetzt nicht mal, dass du dich wirklich ärgern musst, oh, der hat gewonnen, dann spielst du einfach noch eine Runde.
Ja, genau,
es geht wirklich 15 Minuten ja. Sind. Also da muss ich sagen, da einfach wieder spielen und dann einfach vielleicht einen anderen Charakter nehmen ja. Oder so, wenn ja, man damit besser genau. Klarkommt. Und es gibt auch echt viele Charaktere, also ja. Deswegen. Und was war dein Highlight?
Nee, ich würde auch, glaube ich, Tech Team fand ich auch, ja, die anderen fand ich auch alle ganz cool, aber das hat mir echt richtig gut gefallen, weil es eine schöne Umsetzung von unserem Auto-Battler ist, dadurch, dass du die Karten nicht einfach nur mischst, sondern da reinsortierst, die diese Verbesserungskarten, hast du das Gefühl zumindest, dass du so ein bisschen was mitentscheiden kannst, wie viel das dann am Ende ist, keine Ahnung, aber du hast zumindest die, ja, du hast so ein bisschen was zu tun. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die Illustration sehr, sehr schön. Es ist sehr cool illustriert, so Vollformatkarten. Die Charakterkarten sind sehr große Karten, wo dann so ein großer Lebenspunktmarker so runterführt. Ja, nee, so groß war ja gar nicht. War sehr fiddlin, haben wir schon festgestellt. Gruß ja, genau. An Phil. Ja, genau. Nee, das war auf jeden Fall auch so ja, meine Überraschung. Und recht ungewöhnlich fand ich für Kosmos. Das hatten wir ja gestern auch mit der Redakteurin noch besprochen, dass das kein typischer Kosmos-Titel ist, wo es dann so direkt um Konflikt geht.
Genau, ich hatte das nur einmal halt in diesem kleinen Kartenspiel Heroes for Sale, das hatte ich auch von Kosmos. Aber sonst kenne ich das auch eher weniger, genau.
Ja, das hat mir auch gut gefallen. Ja, und die Weiße Burg, wie gesagt, ja, fand ich auch schön, aber bin auch sonst Weiße Burg-Fan. Würde ich aber sagen, wenn Leute. Es ist nochmal kleiner gewesen auf jeden Fall. Ne? Das war ganz cool. Also man kann es auf jeden Fall noch besser mitnehmen, wenn man jetzt auf Reisen ist.
Sehr kompakt, auf jeden Fall.
Ja, ist das ganz gut. Ja, dann heute, das nehmen wir aber nicht mehr zusammen auf. Dann spielen wir noch den Goldenen Fluss, so das große Highlight von Kosmos. Da hört er dann später nochmal von mir was zu. Und der Basti hat ja. Hast du schon bei dir auf dem Kanal darüber erzählt?
Ja, war dann letzten Montag.
Stimmt, genau.
Deswegen.
Sehr gut. Da hört ihr dann bei uns noch ein bisschen was zu. Und ansonsten, ja, viel Spaß bei Brettgespräch jetzt weiter. Oder je nachdem, wo es eingeschnitten wurde.
Ja, oder bei euch, ne?
Genau. Ja, vielen Dank, Basti. Und dann
danke auch.
Spielen wir noch ein bisschen was, ne?
Ja, ciao. Machen wir.
Cool. Das war doch mal interessant. Da freue ich mich jetzt umso mehr auf die Spiel, dass mir auch da noch eure Eindrücke, die ihr da hattet, auch nochmal für mich einfangen kann. Nicht nur als Zuhörer, sondern dann auch live und in Farbe an den Spieltischen bei Kosmos.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann auch nochmal danke an Dirk und sonst.
Grüße gehen raus mal wieder.
Genau,
ne?
Grüße gehen raus. Sehr häufig, aber berechtigt. So, dann würde ich sagen, sind wir damit dann durch. Dadurch ist die Folge auch ein bisschen länger geworden jetzt. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat unseren Zuhörern gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wieder mal eine sozusagen zu zweit Folge mit je drei Spielen. Waren ja wieder schöne Eindrücke dabei.
Hat sehr viel Spaß gemacht, wieder so eine Solo gespielt zu haben. Aber keine Sorge, wir haben auch bald wieder Gäste und Gästinnen am Start. Das wird schön.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir machen das auch gerne mit den Gästen, ne? Also so gesehen, deswegen. Macht ja auch immer Spaß. Ist ja auch immer interessant. So, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei allen Zuhörern, bei dir und ja, dann viel Spaß beim Hören. Nee. Habt ihr ja schon gehört. Ist auch schon spät, ne? Deswegen, ich bin raus und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
Genau, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Basti. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, und euch da draußen wünsche ich einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, einen wunderschönen oder wunderschönen Start in die Woche, ins Wochenende. Wann auch immer ihr uns hört, bleibt uns wohlgesonnen. Bis bald. Servus. Ciao.